Hallo und herzlich willkommen zu Raccoon Radio. Ich bin der René und mit dabei ist logischerweise Dennis.
Jo, hallo zusammen, herzlich willkommen an diesen Punkte.
Zu Episode 10.
Ja, Episode 10, wir sind schon weit.
Zweistellig, ein bisschen später wie erwartet, kam leider ein bisschen privat hin, da was dazwischen bei mir, hauptsächlich arbeitsmäßig, was ein bisschen auffällt, deshalb einen Tick später. Aber wir bemühen uns, unseren Release-Schedule, wie man so schön sagt, doch ein bisschen enger zu stricken.
Ja, wir wollten
ohne festes Versprechen.
Genau, wir wollten aber auf jeden Fall noch vor dem offiziellen Release der nächsten Teilwelle noch was zu dieser Teilwelle gesagt haben.
Ganz genau. Und so, genau. Also es ist wieder viel passiert in der X-Wing-Welt, furchtbar viel sogar. Und zwar, deshalb würde ich sagen, wir starten einfach mit den neuesten News von FFG, Fantasy Flight Games, was leider auch vermutlich einer der letzten News von Fantasy Flight Games zum Thema X-Wing und anderen Miniaturenspielen sein wird.
Was? Genau, also explizit den Star Wars Miniaturenspielen, zumindest zum aktuellen Zeitpunkt.
Oh, alle Miniaturenspiele sogar. Aber gut, ganz kurz, und zwar, es wurde bekannt gegeben von Asmodee. Asmodee ist ja so der ich nenne es jetzt mal den Mutterkonzern, wo Fantasy Flight Games dazugehört. Und unter anderem auch noch ein anderes Spielestudio, das heißt Atomic Mass Games. So ist auf die Internetseite von denen, Atomic Mass Games. Wer die nicht kennt, die machen aktuell das Spiel Marvel Crisis Protocol. Kennt man auch von der Fantasy Flight Seite dieses Spiel. Aber entwickelt und ich wollte sagen gewartet, ist natürlich falsch. Nee, aber auf einem aktuellen Stand und weiterentwickelt wird das alles schon die ganze Zeit von den Leuten von Atomic Mass Games. Und jetzt hat Asmodee bekannt gegeben, dass alle Miniaturenspiele, die irgendwo im Asmodee-Konzern beheimatet sind, an Atomic Mass Games gehen und dort weiter betreut und entwickelt werden. Unter anderem natürlich auch unser X-Wing. Armada. Legion ist mit drin. Und ich glaube, das waren auch erstmal die aktuellen Miniaturenspiele. Das heißt jetzt nicht, dass die Firma Fantasy Flight Games beerdigt wird, ganz im Gegenteil, nein, es läuft natürlich weiter und die machen das, wo sie einfach in der Vergangenheit schon auch ihre Kernkompetenzen immer hatten und auch heute immer noch haben, und zwar sind es halt die klassischen Brettspiele, sage ich mal, sowas wie Arkham Horror Geschichten, die ganzen Sachen bleiben da, die Kartenspiele, die Keyforge zum Beispiel bleibt da, und das heißt, Fantasy Flight Games wird in Zukunft weiterhin auch für den Asmodee-Konzern alles, was Karten, Trading Cards, Geschichten, ähnliches ist, weiterentwickeln und auch die klassischen Brettspiele.
Genau.
Genauso, was auch aufgeteilt wird, sind die Rollenspiele von Fantasy Flight Games und sonstige Rollenspiele, die irgendwo im Asmodee-Konzern aktuell beheimatet sind. Die gehen alle an, jetzt habe ich den Namen leider nicht griffbereit, da habe ich geschlafen. Aber auch dafür gibt es ein extra auf Rollenspiel spezialisiertes Studio bei Asmodee.
Ja, also es ist ja wirklich so, dass Asmodee ein riesen Konzern ist. Also da hängt ja zum Beispiel auch Ulysses-Spiele mit drin, die sind zum Beispiel auch Rollenspiele ja eigentlich
ich
auch.
Ich glaube, das sind die auch. Ulysses kriegt die ganzen Rollenspiele.
Genau, ich meine, Ulysses, die sind da mit drin. Was mich überrascht hat, ist sogar Square Enix. Kennst ist ja eigentlich primär für Spiele, also für die klassischen Konsolen oder PC-Spiele irgendwie bekannt. Also da war ich ein bisschen überrascht, als ich das in deren großen Kader gesehen habe. Aber was hat es denn für einen Grund? Also das ist in diesem Special Announcement vom 16.11. wurde ganz klar gesagt, es geht natürlich einfach darum, dass man das alles so ein bisschen sammelt, dass die Kernkompetenzen besser genutzt werden können. Und da ist halt Atomic Mass Games aktuell sehr stark mit diesem X-Men-Miniaturenspiel. Da sind die halt drin.
Crisis Protocol.
Genau, Crisis Protocol. Und deshalb sagen sie, okay, wir haben jetzt halt eine Firma, die macht das sehr, sehr gut. Und ich habe mir jetzt auch im Nachgang, nachdem ich das gesehen habe, diese Miniaturen angeschaut und die sehen auch echt super aus. Also von daher, ich glaube, das ist A, wenn man jetzt auch rein von Miniaturen ausgeht, ist das schon mal sehr, sehr gut. Und B, es ist ja einfach trotzdem, es ist eine Kernkompetenz von Atomic Mass Games. Und der größte Vorteil ist, dass ja primär das Team weiterhin bestehen bleibt. Also das wird, also so ist es zumindest in dem Announcement hinterlegt worden, dass das Kernteam hinter den vorhandenen Spielen auch weiterhin für die Kreation und die Entwicklung der Star Wars Miniaturenspielen weiter bestehen bleibt.
Also teilweise zumindest, so wie ich das gelesen habe. Das ist nicht das vollständige Team, das ist jetzt.
Eine
Handvoll aber nur. Ich meine, es sind auch nicht so viele. Also die Leute haben ja nicht nur die Leute, die X-Wing entwickelt haben oder Add-ons, also sprich die Erweiterung mit den Schiffen für X-Wing entwickelt haben oder die Regeln geschrieben haben und optimiert haben, haben ja noch andere Spiele auch betreut, die keine Miniaturenspiele sind. Entsprechend gehen natürlich nicht alle Leute von FFG mit. Es wurden tatsächlich Leute anscheinend entlassen, eine Handvoll, wenn ich das richtig gelesen habe. Aber es kann ja auch einfach sein, dass diese Leute auch mit dem Weg nicht zufrieden waren und nicht zu Atomic Mass wollten, weil das wäre natürlich auch ein örtlicher Umzug gewesen in den USA, darf nicht vergessen. Die sind geografisch weit voneinander entfernt. Ne? In andere Bundesstaaten hätten die umziehen müssen. Auch das kann ich mir vorstellen, dass das der ein oder andere natürlich nicht wollte.
Ja,
nachvollziehbarerweise. Ja. Aber vielleicht auch nicht bei Fantasy Flight Games, dann nur im Bereich, ich sage jetzt einfach mal Trading Card oder klassischen Brettspiel weitermachen wollte. Hm. Auch das ist möglich. Ich meine, man muss sich ja halt entscheiden, wie die berufliche Lebenslauf so geführt werden soll oder auch, wer weiß, auch aus familiären Gründen kann man sagen, nee, ich ziehe nicht um, weil meine Frau, meine Kinder arbeiten hier woanders. Oder richtig. Mann oder was auch immer. Ne? Ja, all das spielt da mit rein. Deshalb denke ich, wird das natürlich eine interessante Veränderung werden für uns alle. Mhm. Inwieweit die negativ oder positiv ausfällt, das kann man ab dem Zeitpunkt noch nicht sagen, weil offizielle Informationen zu speziellen Veränderungen gibt es noch nicht. Es werden aber mit Sicherheit Veränderungen kommen. Ich würde auch gerne noch ein bisschen über die möglichen Veränderungen vielleicht ein bisschen rumspinnen, aber wie gesagt, das ist nur dezent, ohne jetzt hier irgendwelche Wellen zu machen. Das wäre natürlich alles völlig ohne jegliches Hintergrundwissen oder besonderes Wissen. Offiziell ist da nichts bekannt. Aber vor allen Dingen, ich finde den Zeitpunkt dafür prinzipiell gut gewählt. Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass eventuell sogar ein anderer Zeitpunkt ursprünglich dafür angedacht war. Aber jetzt gerade die blöde Corona-Zeit, in der wir uns aktuell befinden, dafür eigentlich die beste Zeit ist.
Hm.
Nicht, wenn man Leute entlassen kann und sagen kann, hey, Corona, nein, sondern einfach der Gedanke, das ganze Organized Play und alles, wo sich Menschen treffen zum Spielen, findet momentan nicht statt. Entsprechend kann man natürlich so einen Umzug, ein interner und Neuorganisation jetzt viel leichter vonstatten bringen und als wenn gerade ein aktiver Spielbetrieb oder irgendwelche Weltmeisterschaften in irgendeinem Spiel anstehen, irgendeine Organized-Play-Geschichte gerade läuft. Und das gibt's gerade überhaupt nicht.
Da sprichst du sogar ein Thema an, was glaube ich, mit am meisten aktuell noch irgendwie besprochen wird oder wo die Leute am meisten Angst haben. Was ist denn eigentlich mit dem Organized-Play? Weil FFG hat ja diese spezielle Abteilung Organized-Play. Aber, das ist im Grunde eigentlich super einfach nachzuvollziehen, wenn du auf der Seite von Atomic Mass Games bist, die haben auch ein Organized Play. Also das wird dann wahrscheinlich, das wird mit Sicherheit nicht 1:1 identisch sein mit dem, was jetzt rund um FFG passiert. Aber
da sind wir schon beim Rumspinnen, mit dem ich machen wollte, weitermachen wollte. Da kommen wir jetzt genau in die Richtung. Das ganz kurz. Weißt du, wie gesagt, das Organized Play ist ja aktuell ausgesetzt erstmal für dieses Jahr komplett und auch schon wahrscheinlich größtenteils, zumindest für die erste Hälfte vom nächsten Jahr wahrscheinlich auch, hat ja auch FFG schon so angekündigt, was ja auch nachvollziehbar ist und vernünftig ist.
Mhm.
Und das ist jetzt die Chance, sprich das FFG Organized Play im nächsten Jahr für X-Wing wird es nicht mehr geben. Wer angenommen ist, ist nächstes Jahr alles sicher und wir können. Ne? Unter der Voraussetzung, es wird es nicht mehr geben. Sprich, als Atomic Mass Games, nennen wir es mal AMG, ne?
Klar.
Wird das übernehmen. Und es kann natürlich jetzt auch sein, jetzt fangen wir an rumzuspinnen, dass das in einer ganz anderen Form kommt. Dass zum Beispiel Sachen wie, klar wird es noch sowas geben in verschiedenen Größen, also davon gehe ich zumindest aus, weil das einfach ein bewährtes Prinzip ist, einmal was Regionales in Store-Größe, dann was Überregionales und vielleicht was Nationales und vielleicht eine Weltmeisterschaft. Alles möglich. Aber auch dann so Spielformate wie Hyperspace oder Extended kann sein, dass das komplett über den Haufen geworfen wird. Zum Klar. Guten wie zum Schlechten. Absolut möglich. Vielleicht haben die andere Ideen. Zum Beispiel Crisis Protocol, also Marvel Crisis Protocol ist sehr missionsbezogen. Also es ist praktisch nie ein, komm, bring alle Gegner um oder verursache mehr Schaden, dann hast du gewonnen. Das ist alles ein bisschen mehr auf erreiche ein Missionsziel und werde kreativ wie du das erreichst. Ne? Und das könnte ich mir bei X-Wing auch sehr gut vorstellen. Das hatten wir auch in der Vergangenheit ja schon mit den kleinen hier, diese schicken Missionskärtchen oder die, die Environment-Geschichten. Sowas, dass das vielleicht mehr Einzug halten wird in Turniere. Was mir gut gefallen würde, was auch so ein bisschen dieses den Meta extrem stark beeinflussen kann.
Ja.
Weil was nützt dir die beste Staffel, die gegen jede andere Staffel in 75 Minuten gewinnt, aber dann das Missionsziel nicht erreichen kann? Nichts. Du gewinnst das Spiel trotzdem nicht. Ne? Und das ist halt das Schöne. Das würde natürlich den Staffelbau ganz stark beeinflussen und viel, ich sag mal, variabler und vielseitiger gestalten. Weil man viel mehr möglich, weil man ein bisschen sich breiter aufstellen muss, sich für mehr Situationen muss man seine Staffel dann vorbereiten. Dass man, was ich mehr damit rechnen muss, keine Ahnung, was für Art von Hindernis kommt, weil man vielleicht die Hindernisse nicht mehr selber ausruhen kann und die von Spiel zu Spiel tatsächlich unterschiedlich sind.
Mhm.
Oder was ich, spezielle Objekte und Strukturen sich irgendwo auf dem Feld befinden, die irgendwie mit den spielerischen mit den Spielerschiffen interagieren in irgendeiner Form. Dass man auch gegen sowas gewappnet sein muss. Ich denke, da kann ganz viel Spannendes auf uns zukommen, das dem Spiel ganz neue Seiten bringt.
Ja, ich denke, dass also es wird prinzipiell, glaube ich, jetzt gerade zu Beginn wahrscheinlich erstmal, das hoffe ich zumindest, erstmal relativ normal bleiben, so wie es bisher auch ist, dass wir unsere Schiffe nach und nach bekommen, aber dass so wirklich innerhalb dieses nächsten Jahres dann auch da ein bisschen was Neues dazukommt. Was ich jetzt schon wieder gelesen habe, was mich eigentlich sogar innerlich so ein bisschen auch wieder aufregt, ist ja die Sache, dass jetzt schon wieder die ersten rumheulen und jammern. Sie erwarten jetzt ein X-Wing 3.0 und alles. Das sind alles so Dinge. Das glaube ich nicht. Das glaube ich einfach
nicht. Ich glaube es auch nicht. So einen großen Hammer einfach mal so fallen lassen, macht man nicht.
Nee,
wäre also, auch jetzt ein schlecht gewählter Zeitpunkt. Wäre auch ein wirtschaftlich ein absolut schlechter absolut Zeitpunkt schlecht. Dafür, weil Asmodee ist ein Wirtschaftsunternehmen, die wollen Geld verdienen. Punkt. Wenn sie das Spiel nicht verkauft, wird es eingestampft. Wenn wir jetzt relativ kurz nach dem Start von X-Wing 2.0, was ein erfolgreicher Start war, einfach mal ein 3.0 raushaut. Egal in welchem Umfang jetzt, das wäre einfach ein Fehler, weil es verunsichert einfach die Käuferschaft, gerade nach einem Umzug vom Spielestudio zum anderen Spielestudio.
Richtig,
genau. Kann ich mir nicht vorstellen. Das Einzige, was natürlich sein könnte, wäre sowas wie, Achtung, ab heute gilt das Regelwerk nicht mehr. Hier auf unserer Seite findet ihr das Neue. Mhm, das kann ich mir gut vorstellen. Was jetzt nicht unbedingt ein 3.0 wäre, nennen wir es mal ein 2.1. Das heißt, alles, was an Kartentokens, Schiffen, tralala da ist, ist noch aktuell. Du musst nichts kaufen. Es kommt wirklich nur das Regelwerk, das einmal komplett überarbeitet wurde. Das kann natürlich passieren, aber das würde mich sogar freuen. Hätte ich nichts dagegen. Ich bin sicher, dass man hier und da optimieren kann. In welchem Umfang? Das überlasse ich lieber Spielentwicklern. Die können das besser. Die wollen schon so stricken, dass man auch das verkaufen kann und dass Leute Spaß dran haben.
Ne? Richtig.
Aber und nochmal ganz kurz wegen Regelwerk. Zum Beispiel, dass ich spiele das Spiel nicht, aber ich ziehe trotzdem die Parallelen dazu. Das Marvel Crisis Protokoll hat dieses Living Rulebook, nennen sie es. Mhm. Das heißt, wenn man hier das Spiel kauft, ist dort kein richtiges Regelwerk mehr drin. Da ist wirklich nur eine ganz kleine Kurzanleitung drin mit den absoluten Grundregeln und ein deutlicher Hinweis, Achtung, die vollständigen Regeln findet ihr online unter. Und ich habe jetzt auch schon gehört, ich habe mich ein bisschen schlau gemacht in der Zwischenzeit, dass es angekündigt wurde, dass auch ganz viele Leute sehr viel Gutes auf Atomic Mass Games halten.
Mhm, das stimmt.
Gerade die Spieler, ich habe sehr viel Gutes gehört und gerade auch, dass die regeltechnisch super fit sind und auch ganz schnell auf Anfragen reagieren, ganz besonders auf die Regeln betreffen und da sehr schnell reagieren und sehr schnell Änderungen einfließen lassen und nicht jetzt sich zwingend an, oh, wir müssen jetzt warten, bis wieder in 6 Monaten was passiert. Dass die da sehr, sehr schnell das anpassen, was ich super finde.
Ne? Ja, das stimmt. Habe ich auch gehört. Finde ich auch. Also es hat dann den Eindruck, es hinterlässt den Eindruck, dass die Entwickler so ein bisschen näher auch an der Spielerschaft ist. Das war ja eigentlich FFG auch eine ganze Zeit lang. Also sie haben sich ja auch schon auf Dinge eingelassen, aber sie waren so ein bisschen fest. Also den Eindruck hatte ich, sie sind ein bisschen festgefahren auf diese. Wir müssen alle halbe Jahr irgendwas machen. Wir lassen es jetzt mal laufen. Ja, reagieren nur im Worst Case. Also wir haben die Maintenance, diesen Schedule damals gehabt mit den 3 Y-Shuttles, wo sie dann relativ zeitnah auch gesehen haben, oh, das war zu stark, das können wir so nicht machen, wir müssen was tun von First Order. Ich weiß nicht, also vielleicht ist das einfach noch mal ein bisschen näher und sie reagieren einfach schneller auf Dinge, die passieren.
Ja, absolut. Also ich kann mir auch vorstellen, dass sie schneller reagieren. Ich kann mir aber auch einen Grund vorstellen, warum Fantasy Flight Games in den letzten, ich sag mal, Jahr oder anderthalb weniger reagiert hat oder langsamer reagiert hat. Also weniger möchte ich nicht sagen, aber langsamer und auch nur in festen Abständen. Ich kann mir vorstellen, dass das einen wirtschaftlichen Grund hatte. Wenn du planbare Veränderungen hast in einem System, ja, war ein Wirtschaftssystem, wollte ich jetzt schon sagen, aber nein, ich nehme das Spiel und die Regeln natürlich. Wenn man dort Veränderungen einführen möchte und einen festen Zeitpunkt hat, zu wann man die einführt, kann man die Ressourcen, die man einsetzen muss, um diese neuen Regeln zu erstellen, viel besser planen. Das könnte ein Grund sein. Ist, wie gesagt, es ist nur eine Vermutung, aber ich kann mir vorstellen, dass es einfach halt, wie gesagt, personelle Hintergründe, weil nur Personal A, B und C dafür gedacht ist, aber die noch andere Aufgaben haben in der Firma, andere Spiele entwickeln, ähnliches, dass deshalb nur in diesen Abständen da wirklich gravierende Veränderungen gemacht wurden, die vital sind fürs Spiel. Ne? Das kann ich mir vorstellen, ne? Einfach wegen dem Zeiteinsatz, der halt nicht gegeben werden konnte.
Ja, und ich glaube auch so ein Wechsel, auch wenn es im Großkonzern ist, der wird ja auch geplant. Also ich glaube, auch da hat man sich dann vielleicht auch einfach schon ein bisschen drauf gestützt und hat gesagt, naja, wir machen jetzt nicht so die Masse, weil es wird ja dann in Zukunft vielleicht eh auch was anderes kommen. Ja? Also kann ja auch sein. Also ich kann sag sein, mal, ja. Alles das, was jetzt hier so erzählt wird, nochmal für alle, die zuhören, es ist natürlich nichts in Stein gemeißelt. Wir wissen da jetzt keine Interna, sondern es ist alles nur Vermutung und unsere Gedankengut dazu. Also es wird ein spannendes Jahr 2021 für die ganze X-Wing Miniaturspiel Umgebung. Ich denke, das wird nochmal, das wird eine ganz coole Geschichte. Also ich gehe da sehr positiv denkend rein, aber das bin ich grundsätzlich eh sehr positiv denken, was diese Veränderung bei solchen Spielen angeht. Ich hoffe einfach, dass wir da in Zukunft weiterhin coole X-Wing Releases bekommen. Aber einen Punkt möchte ich noch sagen, weil das ist auch, was habe ich ganz, ganz oft gelesen, dass die Angst bestünde, dass man ja jetzt in Zukunft dann X-Wing Miniaturen bekäme, die man selber zusammenbasteln muss und bemalen muss. Also jetzt kann ich diese Angst insofern teilen, dass ich selber kein Maler bin und das auch nicht unbedingt wollen würde. Aber wenn man sich diese Crisis Protocol Miniaturen anschaut, die sind alle vorbemalt. Also ich denke nicht, dass
man da. Nein, die sind nicht bemalt.
Sind nicht bemalt?
Ich meine, die sind alle nicht bemalt. Daher auch die Angst der Leute. Warte mal, kurz, ich schau mal kurz nach. Aber ich meine, die wären alle unbemalt, weil ich schon dann, ganz viele.
Dann ist wrong information, aber ich, also ist die Packung gut vorgedruckt.
Die Packung auf jeden Fall, ja, das ist klar. Nee, in den Packungen selber sind die natürlich, auf den Bildern draußen sind die natürlich bemalt. Aber das ist ja bei Legion auch so. Auf der Packung sind die bemalt. Ich guck gerade mal, ob ich da irgendwo mal ein gescheites Bild finde von den Dingern bei irgendeinem Anbieter. Ich meine nämlich, die wären unbemalt. Ich gehe mal zu irgendeinem Händler auf die Seite, bestätige natürlich erstmal die Cookies.
Natürlich.
Dann klicke ich hier irgend so ein tolles Produkt von denen an. Hier der Hulk. Die Hulk Expansion. Hulk kostet übrigens über 30 Euro. Wow.
Ja, es ist große Base wahrscheinlich.
Dieser Bausatz besteht aus Kunststoff, ist unbemalt und muss zusammengebaut werden.
Eieieiei.
Okay, dann
Panik. Alle meine Befürchtungen. Ja, also ich glaube nicht, dass man daran was ändern wird. Also
es ist ein anderes Format. Es wird ganz, ganz deutlich und extrem, seitdem es den Tabletop-Markt gibt, sage ich mal, wird ganz stark unterschieden zwischen den Spielen, die, wie gesagt, mit das klassische, hey, hier ist ein Bausatz, baust selbst zusammen, malst so an, wie es dir gefällt, bringst aufs Feld, und zwischen den, es kommt fertig gebaut und bemalt in der Packung. Da wird ganz deutlich unterschieden. Schon immer. War schon immer strikt getrennt und es gab da noch nie irgendwo was, wo umgeschwenkt wurde. Das Einzige, wo da schon mal so eine Mischung war oder eine Veränderung, das war tatsächlich Star Wars Armada. Weil die kleinen Jägerstaffeln, die waren anfangs, ich weiß nicht, wie es jetzt ist, aber anfangs kamen die unbemalt. Aber alle anderen Schiffe waren bemalt. Ganz komisch gewesen am Anfang. Ich glaube, es lag einfach daran, dass sie keine passende Fabrik hatten, die das gemacht hat. Ne? Von daher, ich kann mir nicht vorstellen, dass die bei X-Wing umschwenken, weil dann ist es ist einfach ein zusätzliches Hindernis, dieses Hobby zu beginnen und dort in das Spiel einzusteigen.
Genau,
weil das denke ich auch. Weil Star Wars ist was für die Masse, muss man einfach sagen. Jeder kennt Star Wars. Viele Leute mögen es. Und entsprechend hast du viele potenzielle Käufer. Und wenn du jetzt sagst, jetzt brechen wir mal die Menge runter, um die, die es nicht bemalen möchten, bleibt da nicht so viel übrig.
Ja, das wäre dann am Ende wirklich so ein, das könnte so ein Todesstoß werden, wenn man sagt, also wenn man X wirklich abstoßen will, dann macht man das, dann lässt man anmalen.
Ich mal gerne, ich baue auch gerne was zusammen und ich male auch gerne Miniaturen an. Ich habe da sehr, sehr viel Spaß und Freude dran, aber ich möchte es bei diesem Spiel trotzdem nicht haben. Es ist so viel einfacher, so kriegt man auch andere Leute dazu, das Spiel zu spielen. Dich zum Beispiel, Dennis, ist super. Und auch andere so im Freundeskreis. Ne? Die hätten das nie angefangen, wenn man das selber bemalen müsste.
Das stimmt.
Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die dem Weg weiter treu bleiben, weil sie haben ja auch hier die Kontakte mit Leinen entwickelt. Sie haben die Hersteller gefunden, die das passend produzieren und auch anmalen. Die Hersteller sind besser geworden. Die Miniaturen sind besser geworden. Die Bemalung ist besser geworden im Laufe der Zeit. In der ersten Generation 1.0 war die Bemalung noch nicht so schön wie jetzt. Da waren nicht so viele Details drin. Die Farben waren nicht so gut. Sieht man schon einen deutlichen Unterschied. Und ich denke, dass da die schon die Erfahrung gesammelt haben und die Kontakte haben, macht es auch, ist es ein weiterer Grund, das nicht umzustellen.
Ja. Naja. Ich denke, das ist ein guter Abschluss zu dem Part. Wir können hier sehr, sehr gespannt sein auf die Veränderungen, die kommen. Veränderungen wäre vielleicht der nächste Schritt, wenn man kurz einfach, wir hatten es ja gerade auch angesprochen, so von wegen Anpassung und der Spielerschaft nahe. Es gab eine kleine Punkteanpassung, ist eigentlich jetzt auch schon wieder lange her, wobei 29. Oktober ist gar nicht so lange, aber es fühlt sich irgendwie lange her an.
Ja, knapp 3 Wochen, ne? Aber 3 Wochen fühlen sich zurzeit einfach nicht lange an.
Also ich finde, 3 Wochen fühlen sich irgendwie lange an, ich weiß es nicht.
Also momentan bei mir fühlen sich 3 Wochen nicht lange an, aber es liegt vielleicht daran, dass ich unglaublich viel zu tun habe auf der Arbeit und seit Corona. Ne? Deshalb 3 Wochen fühlen sich für mich an wie nichts. Und deshalb haben wir auch fast schon das Gefühl, dass wir viel zu spät sind, um groß darüber zu reden. Am 19. Oktober kam nochmal ein Artikel von FFG, Unscheduled Maintenance. Da ging es um eine kleine Punkteänderung, hauptsächlich betreffend den Nantex. Ihr habt es alle mitgekriegt, wer hätte es nicht mitgekriegt, gab einen Riesenaufschrei, genauso einen Riesenaufschrei, wie als erste Mal die 6 Nantex auf dem Feld waren und alles abgeräumt haben. Ne? Das war wie eine Erschütterung in der Macht.
Ja, eine ganz gewaltige.
In dem Fall
jetzt gespielt, ja.
Genau. Das heißt, sie haben Nantex einmal ein Stück hochgezogen, wieder von Punkten her, so dass man die Inifiere nicht mehr in der Menge mit so viel Upgrade-Optionen fliegen kann, weil es war einfach zu heftig. Ja. Haben sie erfolgreich gemacht, meiner Meinung nach. Und die Nantex sind aber immer noch gut. Auch die Initiative Dreier sind immer noch stark.
Du kannst die immer noch gut fliegen. Also genau, man kann immer noch von der Masse her, also punktotechnisch sind sie immer noch in einem sehr, sehr guten Mittelfeld. Ja, ich meine, so ein Inifierer liegt immer noch bei, ich glaube, 35 Punkten. Das ist nicht viel.
Genau, aber dem Inifierer fehlt jetzt natürlich die Masse und er muss auf Upgrades verzichten.
Richtig.
Und von daher kann man zum Inidreier wechseln. Ist natürlich ein bisschen, verliert man schon einen kleinen Vorteil durch den einen Punkt Initiative.
Natürlich.
Aber nichtsdestotrotz haben wir immer noch genug Platz für Upgrades. 5 Nantex plus noch was anderes dabei. Es geht. Mhm. Und wurde auch unter Beweis gestellt. Wer war es? Fahren Langeladen, heißt er so, genau. Holländer? Niederländer, Entschuldigung.
Niederländer, ja.
Niederländer, ganz wichtig. Und der ist auch sehr, sehr weit gekommen in den letzten Online-Turnieren, nämlich bis ins Finale, wenn mich nicht alles täuscht.
Ja. Ja, also von daher, das ist immer noch spielbar. Es ist jetzt nicht unspielbar geworden, aber es ist jetzt
zumindest immer noch stark.
Es war
ein Top-Spieler, muss man natürlich auch sagen. Der ist natürlich sensationell gut. Ja.
Ja.
Ohne Frage, da absolute Weltklasse und dort in der Weltklasse die Spitzenklasse nochmal. Von daher kann der das, aber nichtsdestotrotz, auch der kann das nur, wenn er eine wettbewerbsfähige Staffel hat. Und die hat er mit den Dreier in die Nantex tatsächlich.
Ja.
Weißt du, wer gewonnen hat? Hast du es gesehen?
Nee. Also ich weiß nicht, wer gewonnen hat, nee.
Also dieses Finalgeschichte von Gold Squadrons, ne?
Ja.
Gewonnen hat das Imperium. Willst du wissen, womit?
Sag mal,
damit okay. Es war ein Reaper, und zwar der Dreier Reaper mit Admiral Sloan drauf natürlich.
Ja, okay,
cool. Und 5 TIE Aggressor.
Hab ich gesehen.
Genial.
Also nicht gesehen, ich hab's gehört.
Genial.
Hat mich ganz kurz irritiert. Ich habe gedacht, es wäre Fake News oder so. Und ja. Ja, aber siehst du, das Imperium jetzt.
Es hat mich schon gefreut. Ich habe mich so live angeschaut. Ich habe mir, glaube ich, die letzten 4-5 Matches im Turnier live angeschaut auf dem Stream. Ich habe mitgeguckt mal wieder seit einer Weile und ich muss sagen, ich habe echt viel Freude dran gehabt. Obwohl das letzte Match leider, wie soll ich sagen, also es waren beides Top-Spieler und die haben beide wirklich, es waren super krasse Wettbewerbe vom Niveau, muss man sagen, aber einfach aufgrund der Art der Staffel fand ich es am Ende nicht mehr sehr spannend. Es war mehr so ein, jeder wirft mal zwei Würfel gegen den anderen, ja. Es war immer so, oh, zwei Angriffswürfel, zwei Verteidigungen, zwei Angriff, zwei Verteidigungen, auf beiden Seiten, hin und her, ja. Und immer nur mit, meistens haben sie einen Fokus gehabt. Und das war dann so ein bisschen unspannend, weil immer viel oft dasselbe passiert ist. Aber in so einem Wettbewerb, so einem Niveau ist das leider dann, kann das dann normal sein. Natürlich. Hat es nicht schlecht gespielt. Die haben top gespielt, war einfach nur durch die Arten der Staffeln dann nicht, am Ende nicht mehr sehr abwechslungsreich. Also der Unterhaltungswert war dann nicht ganz so top. Ja. Aber wie gesagt, trotzdem ein super Spiel auf super hohem Niveau. Und man hat Freude dran gehabt, auch trotz dem nicht so vielfältigen Spiel damit zuzusehen. Es hat Spaß gemacht.
Hast du schön gesagt. Also schön, dass, um da nochmal auf diesen Punkt zurückzukommen, ist es halt gut, dass selbst durch, man muss es ja ganz klar sagen, wir haben keine offiziellen Turniere gehabt, aber FFG hat trotz alledem die offensichtlich über Gold Squadron oder die ganzen anderen Turniere, die ja weltweit stattgefunden haben, über den Tabletop Simulator hatten, haben sie trotzdem hier gemerkt, okay, es ist doch ein bisschen arg stark, wir müssen irgendwas tun. Ja, das, die Spielerschaft hat da irgendwie ein Problem mit. Oder es ist nicht ganz so cool. Also von daher finde ich cool, dass sie da was gemacht haben, dass sie da reagiert haben und das noch bevor jetzt die offiziellen Punkte kommen. Ich glaube, die müssten jetzt aber auch noch irgendwie in den Laufe der nächsten paar Wochen müssten, glaube ich, noch neue Punkte kommen, oder? Also falls sie diesen Plan einhalten. Das wäre
gut, dass du sagst. Wann kam die letzte Punkteänderung? Oh, warte, ich schau mal. Oh, ich bin nicht vorbereitet. Merkst du es?
Ja, das ist
alles live. Schau aber mal rein.
Also gut, die letzte
Punktänderung. Ich suche sie gerade. Warte, ich suche die Regeln. Da ist es. Points List.
Ja, das letzte Punktänderung ist am 16. Oktober gewesen.
Ah, verflucht.
Da haben sie ja alles, angepasst. Also
sie haben uns reingelegt.
Ich meine, es wäre Juni, Juli gewesen. Ich glaube, das passt
etwa. Müsste Juli gewesen sein. Das heißt, wir müssten entweder wahrscheinlich im Dezember oder im Januar auf jeden Fall neue Punkte bekommen.
Ja, von daher, das wird vielleicht auch nochmal eine sehr interessante
Sache. Oder sie machen es vielleicht sogar eventuell. Die Frage ist, kommen die nächsten Punkte überhaupt von Fantasy Flight Games oder kommen sie von Atomic Mass Gaming
Games?
Games.
AMG.
AMG. Kommen sie von AMG, von Atomic Mass Games?
Das ist eine gute Frage.
Ich weiß nicht. Theoretisch ja, weil offiziell liegt ja jetzt die Verantwortung für das Spiel bei Atomic Mass Games. Mhm. Von daher müssen die nächsten Punkte, falls sie überhaupt die von Fantasy Flight Games angekündigte Reihenfolge und Terminierung überhaupt einhalten, ne, müsste eigentlich von denen kommen. Falls sie es einhalten. Mhm. Aber ich denke schon, also spätestens, wenn die neuen Schiffe rauskommen, weil das ist ja sicher. Wann ist denn Release überhaupt, Dennis? Am 29.
Der Release ist Ende diesen Monat schon. Also in zwei Wochen? Ich meine, in zwei Wochen ist, nächste Woche. Müsste nächste Woche der Release sein. 27. Oktober, meine ich, wäre es. Mhm. Ja, also Freitag, nächste Woche Freitag. Ihr merkt, wir sind super knapp dran. Aber egal, ja, das ist gehört auch dazu an dieser Stelle. Ja, wird spannend. Ich habe jetzt gerade mal geguckt, 28. Juli war Punkte-Update, das letzte.
Okay, ja gut, dann es waren immer, glaube ich, 6 Monate, 5 Monate oder irgendwie sowas Komisches. Irgendwie
so, genau.
Weil das heißt, über kurz oder lang müsste es bald kommen. Was natürlich sein kann, ist, dass es vielleicht tatsächlich mit dem Release der neuen Schiffe zusammen machen oder eben auch vielleicht nur die neuen Schiffe die Punkte bringen. Ist ja aber was ja auch okay ist. Auch da freuen wir uns.
Ja.
Weil darüber wollten wir eh sprechen. Was wird denn alles released? Was kommt denn alles in der nächsten Wave?
Ja, also in der Akt ist es ja alles quasi noch in einer großen Wave, die ja so irgendwie ein bisschen aufgesplittet ist, die aktuelle. Und nachdem wir jetzt ja zuletzt den Tybrut und die Heroes of Hope bekommen haben, also die Boten der Hoffnung, haben wir im letzten Podcast auch über den Aether 2 gesprochen und den Nimbus V-Wing oder V-Wing. Und jetzt gibt es noch für, das waren ja zwei Republikschiffe, jetzt kommen noch zwei Separatistenschiffe, die auch entsprechend zum Ende jetzt des Monats released werden, und zwar der Droid Tri-Fighter und, das freut mich ganz besonders, Jango Fett's Slave One.
Und ja, das heißt, Entschuldigung.
Ja, nee, bitte.
Das heißt, wir haben jetzt eigentlich in der aktuellen Welle zweimal Republik, zweimal Separatisten und das war's.
So ist es, genau. Ja, und das letzte war ja glaube ich, eine eigenständige Welle. Also der Type Root und Heroes of Hope. Das war, glaube ich, eigenständig. Aber wir merken halt schon, wie kurzfristig. Also die letzte Welle, das war ja Ende Oktober, als sie released wurde. Also die letzten Schiffe. Also es ist schön, dass sie es halt so ein bisschen auch separat rausbringen. Ich glaube, sie hätten mit Sicherheit die Chance gehabt, alles auf einmal rauszuwerfen. Aber es ist natürlich auch echt ein Kostenpunkt. Ja.
Einmal das, und vielleicht lag es auch an der Vorproduktion, an der Produktion, die ein bisschen ausgebremst wurde und es deshalb aufgeteilt haben. Aber an sich hatte ich auch, irgendwie habe ich im Hinterkopf, dass angekündigt war, dass sie mehrere Waves rausbringen wollen pro Jahr, aber dafür kleinere. Zumindest Anfang des Jahres oder so wurde das, glaube ich, mal angesagt. Da war mal was. Da gab es mal irgendeine Ankündigung von FFG zu dem Thema.
Naja, ich glaube, das lag auch, glaube ich, mit daran, weil sie ja auch diese Reprints jetzt ja auch rauslassen, die ja auch so eine Welle immer relativ haben groß werden lassen, ja, wenn du halt immer so ein paar alte Schiffe nochmal neu aufgelegt hast. Und ich glaube, deshalb haben sie jetzt auch mehrere Schiffe.
Das ist eh so eine Sache mit diesen Reprints. Das ist an sich auch sehr, sehr schwierig in so einem, ich sag jetzt mal, in einem klassischen Tabletop-Game. Eigentlich gibt's sowas nicht. Also normalerweise heißt es eigentlich so, hey, all diese Modelle, Einheiten für dieses Spiel existieren, die stellen wir her, die gibt es und die kann man verwenden, und normalerweise ist es schon so, dass die in der Regel auch immer verfügbar sind. Das war aber tatsächlich eine Besonderheit bei X-Wing, dass es die Reprints nicht gab und dass die Leute sich tatsächlich irgendwie ein 1.0er-Modell beschaffen müssen und ein Konvertierungsset beschaffen müssen, also kaufen können, aber halt das 1er-Schiff sich irgendwie selbst auf irgendeinem Weg gebraucht oder sonst wo oder als Ladenhüter bei irgendwo beschaffen müssen. Ja. Was auch nicht so einfach ist natürlich, ne?
Nee, je nach Schiff hast du da teilweise und keine Chance gehabt.
Ich kann mir gut vorstellen, dass sich sowas in Zukunft ändern wird bei Atomic Mass. Da kann ich mir vorstellen, dass da vielleicht andere Wege gefunden werden, um das zu umschiffen, dass es sowas nicht mehr geben wird dann. Das ist durchaus möglich, aber ich glaube nicht, dass die sagen irgendwie, ey, die bestehenden Schiffe, die lassen wir jetzt mal auslaufen, wer sie hat, hat Pech gehabt, die können sie nicht mehr benutzen. Das kann ich mir nicht vorstellen.
Nee, das glaube ich auch nicht. Ich
denke schon, die werden einen Weg finden, das auch zugänglich zu machen für neue Spieler.
Ja, und nicht davon abhängig machen, dass irgendein alter Spieler seine Fraktion verkauft.
Genau, weil das ist ja Quatsch. Sowas einzuplanen ist eigentlich von wirtschaftlicher Sicht aus
nicht ganz so clever.
Nicht ganz Sinn.
Nee.
Naja. Okay, ich würde sagen, wir gehen einfach mal zu den Schiffen, ne?
Genau, und vorher vielleicht an dieser Stelle auch noch die Information. Vor zwei Folgen haben wir es schon gemacht, also rund um das Xi-Class-Shuttle und das Lati-Gunship haben wir so ein kleines Gewinnspiel auch rausgehauen, wo es einfach darum geht, dass wir unsere Punkte-Einschätzung rausgegeben haben und ihr habt die Möglichkeit zu sagen, jawohl, also wir sehen das ein bisschen teurer, ein bisschen weniger teuer. Deshalb haben wir uns überlegt, wir machen das in dieser Folge jetzt auch mit dem Droiden Tri-Fighter und der Jango Slave One. Werden also auch wieder über ein schönes Dokument euch das zur Verfügung stellen. Ihr habt ja die Möglichkeit, euren Tipp abzugeben, ob höher oder tiefer gegenüber unserer Aussage. Wir werden uns jetzt auch wieder auf Punkte einigen müssen und werden natürlich alles wieder mit einer Komma-5-Stelle machen, so dass ihr die Möglichkeit habt, selbst wenn ihr sagt, ja, ich bin eigentlich der gleichen Meinung, dass es auch das Ding 45 Punkte kostet, dann haben wir 45,5 angegeben. Dann könnt ihr sagen, nee, ich glaube, es kostet 45 direkt. Und dann könnt ihr quasi hier einen Punkt ergattern. Ich muss zugeben, ich war super erstaunt bei dem letzten, weil wir hatten natürlich klassisch zwei Gewinner gehabt. Und ich glaube, wir hatten 19 Upgrades und Schiffskarten, die wir bepunktet haben. Ich musste eine rausnehmen, weil die dann auf Initiativbasis, glaube ich, bewertet wurde, und das haben wir so nicht bedacht. Und wir haben einen Gewinner, der hat 17 von 19 richtig gehabt. Und das war, wow. Also das war, wow, Respekt, habe ich einen Hut vorgezogen. Und ich glaube, der nächstbeste, der hatte 13 dann von 19. Also es war schon cool, die Karten sind auch schon angekommen. Ich habe mit den jeweiligen Gewinnern schon gesprochen. Also an dieser Stelle, wenn ihr gerade zuhört, ihr wisst, wen ich meine. Nochmal herzlichen Glückwunsch.
Und ihr wisst, wo ihr euch bewerben könnt, bei welcher Firma, falls ihr einen Job braucht.
Genau, ja genau, AMG.
In AMG, Welt Amerika, aber manchmal muss man halt immer größere Schritte machen, dann ist das halt
richtig,
immer so.
Ne? Richtig. Also das war cool. Und jetzt schauen wir mal, ob es dieses Mal genauso geht, dass ihr wieder so richtig liegt. Also auch hier wieder die Möglichkeit, ich werde es nochmal in die Shownotes packen, aber trotzdem, wir verlosen wieder zwei von unseren Raccoon Specialist Fanart Karten an zwei von euch. Das heißt also, alle können mitmachen und die zwei oder zwei von euch, die am besten getippt haben, die haben dann die Möglichkeit, sich von unseren Raccoon Karten, das sind glaube ich insgesamt 6 mittlerweile, auch 2 auszusuchen. Die schicke ich euch dann entsprechend zu. Das Ganze funktioniert über so eine Google-Dokument. Das werde ich, wie gesagt, auch entsprechend verlinken. Dort einmal eure E-Mail-Adresse angeben, unter der ich euch erreichen kann und euren Tipp. Und dann wird das am Ende, wenn die neuen Schiffe draußen sind und somit auch die neuen Punkte, werde ich das dann abgleichen und werde dann entsprechend euch informieren, wenn ihr gewonnen habt. Also 2 Gewinner wird es auf jeden Fall geben. Wenn es irgendwie 5 gibt, die komplett identisch getippt haben, dann entscheidet an dieser Stelle das Los. So viel sei gesagt. Und dann, ja, dann schon mal viel Glück. Und ich denke, wir legen jetzt doch dann mal los mit den entsprechenden News von FFG. Und ich würde sagen, wir fangen mit dem Droiden Tri-Fighter an. Das macht wahrscheinlich genau. Am meisten Sinn, jawohl.
Wir gehen die Karten so durch oder auch das Schiff so durch, wie es im Artikel steht. Der Artikel heißt Total Destruction und der war vom 21. Oktober. Wow, lange her.
Also es ist schon ein paar Tage her, doch, ja.
Ein paar Tage her, aber trotzdem, wir sprechen drüber. Noch ist es nicht released, noch lohnt sich mal ein bisschen reinzuschnuppern.
Richtig, genau.
Okay. Also, der Tri-Fighter. Haben wir schon an sich über Style mal gesprochen?
Nö, ich haben wir nicht. Ich glaube nicht, nee. Ich glaube, wir hatten es mal irgendwie angerissen, aber da konnte man noch nicht so viel sehen.
Gut, dann würde ich sagen, einmal die nackten Stats und das Style und dann gehen wir auf die Karten ein. Ne?
Mhm.
Okay, also was kann das Ding? Das Ding kommt mit 3 Angriffswürfeln im standard normalen Frontfeuerwinkel, hat 3 Ausweichwürfel, 3 Hülle, keine Schilde, also sehr Interceptor-like. Mhm. In der Aktionsleiste haben wir ein weißes Calculate, logisch, es ist ein Droide, ein weißes Evade, eine weiße Zielerfassung, eine weiße Fassrolle linked in rotes Evade, stark.
Das ist stark.
Eine weiße Schub linked in rotes Calculate, auch sehr stark.
Ja.
Das heißt, defensiv super, offensiv super, aber kein doppeltes Umpositionieren. Okay, wir haben natürlich noch die Schiffsfertigkeit, das sind die Networked Calculations, das ist exakt das gleiche wie bei den Bombern und bei den ganz normalen Vulture-Droiden. Ich weiß, müssen wir es nicht sagen, ist einfach, dass man halt in Reichweite 1 ein Calculate vom anderen freundlichen Schiff mitbenutzen kann, um im Auge zu drehen, offensiv wie auch defensiv.
Genau, hast du es doch gesagt.
Schon. Sehr schön. Dann das Style. Was kann das Ding? Ist natürlich mobil. Fangen wir mit 1er an. Es kann 1er Talon Rolls, in Rot natürlich.
Mhm.
Dann die 1er Ecke, 90 Grad ist weiß. Zu sehr den schön. Zweiern. Die 2 Grad aus ist blau, die 2er Banks sind weiß und die 2er Ecken 90 Grad sind blau. 3 Grad aus blau, 3er Banks in weiß, 3er Ecken in blau. Das ist ausgezeichnet. Das ist sehr selten.
Richtig gut, ja.
Stark. 3er K-Turn in rot, 4 geradeaus in blau, 5 geradeaus in weiß und 5er K-Turn auch noch in rot. Super geil.
Ist ein super schnelles Schiff. Man merkt es natürlich, er hat keine 1 geradeaus, keine 1er Banks, aber 1er Ecken in weiß ist schon mal ziemlich stark. Ja, das finde ich nicht schlecht.
Und auch 1er Talon Rolls finde ich sehr interessant. Das heißt, er kann wirklich auf 3 verschiedene Längen wenden. Auf eine 1, auf eine 3 und auf eine 5. Und die 1er Talon Rolls setzen einen jetzt auch nicht so weit seitlich weg. Das ist noch sehr überschaubar. Also die Wänden sind immer in grobe, in einer Linie, in einem Gang, sage ich mal, nach vorne. War schon super. Kann viel. Schauen wir mal, was daraus wird. Okay, kommen wir zu den Karten. Willst du anfangen, will ich anfangen?
Och, mir ist es egal. Kannst anfangen.
Okay, ich fange einfach mal an. Das ist die Konfigurationskarte. Das Schiff hat eine Konfigkarte, die auch gedreht werden kann. Und zwar heißen die Intercept Boosters. Und einmal sind die attached, sprich, dann liegen die mit der Seite nach oben. Während der Systemphase erhalte einen Entwaffnet-Marker, bis du diese Karte umdrehst. Also solange diese Seite oben ist, kriegst du in der Systemphase immer einen Du-darfst-nicht-angreifen-Marker. Mhm. Zum Ende der Endphase, wenn du keine aktiven Charges hast, drehe diese Karte um. Dieses Ding hat 3 Charges mit einem Negativpfeil nach unten. Das bedeutet, jede Runde verliert in dieses Ding in der Endphase einen Charge. Wenn es zum Ende der Endphase keine Charges mehr hat, wird die Karte umgedreht und man bekommt nicht mehr jede Runde in der Systemphase diesen Disarm-Token. Was kann stehen noch drauf? Weißes, jetzt fehlt mir das Wort.
Verdammt. Ich wollte jetzt auch Boost sagen,
es ist aber falsch. Ja, aber es ist kein Boost. Slam. Dankeschön, Slam. Weißes Slam linkt in rote Zielerfassung. Das ist heftig. Das heißt, das Ding kann 3 Runden lang slammen, richtig, richtig schnell sein, sich eine Zielerfassung greifen und dann danach darfst du mal angreifen. Ist aber okay, hat was. Das Ding wird super schnell dadurch. Mit dem Dial kann der überall sein in 3 Runden. Das heißt, man kann sich geniale Ausgangspositionen verschaffen und dann sich schon eine Zielerfassung abgreifen und dann ins Geschehen eingreifen und angreifen. Ja, cool. Ja, so, wenn man so umdreht, was macht's dann? Detach, dann macht's gar nichts mehr.
Macht's gar nichts mehr. Hat's einen schönen langen Text, der, glaube ich, total irrelevant ist. Aber
halt irgendwas Fluffiges. Ne?
Genau. Also ich finde es ganz, ganz interessant, weil du halt wirklich sagen kannst, ja auch während der Systemphase, du kannst ja auch das ganze Ding während der Systemphase umdrehen. Das heißt, du musst es ja nicht mehr machen. Du sagst ja, während der Systemphase entweder kriegst du es, außer du drehst diese Karte um. Das heißt, du bist maximal unberechenbar.
Ja, und man kann es direkt abschalten, praktisch das Ding. Ja. Aber dann kann man es nicht mehr aktivieren. Man kann es nicht mehr zurückdrehen, die Karte.
Das ist das Problem. Ich denke, das ist natürlich ganz super, wenn du halt weißt, okay, du stehst relativ, relativ weit hinten, dann machst du halt erstmal so deine. Du fliegst jetzt 2x5 geradeaus, könntest du machen, dann stehst du vielleicht ein bisschen weit vorne und dann kannst du in der nächsten Runde machst du nochmal deine Dreier-Ecke, nochmal Dreier-Slam hinterher und zack, bist du da, stehst du im Gegner im Heck und der Gegner kann eigentlich gar nichts tun. Ja, außer er hat ein bisschen drauf reagiert und fliegt relativ langsam. Aber wie auch immer. Also ich finde das interessant. Ich glaube aber nicht, dass diese Karte teuer wird. Also ich glaube, das wird eine relativ günstige Karte werden, die irgendwie so wahrscheinlich bei einem Punkt liegen wird, maximal 2. Also ich glaube, mehr wird.
Ich hätte tatsächlich 3 Punkte gesagt.
3 Punkte hätte ich gesagt, okay.
Weil es ist schon was sehr, sehr Starkes, auch wenn man es natürlich verhindert, dass man angreift, aber man kann sich immer noch jederzeit selber aussuchen, wann man den Effekt los wird. Man ist erst nach der dritten Runde gezwungen und bis dahin bringt es meiner Meinung nach einen starken Vorteil.
Okay, ja gut, die Repulsor Lift Stabilizers vom HMP Gunship, die liegen ja auch bei 3 Punkten.
Ja, die sind dauerhaft verwendbar.
Deshalb.
Aber trotzdem tendiere ich irgendwie zu 3 Punkten. Vielleicht sind, jetzt verunsicherst du mich, ich bleibe bei den 3, deshalb würde ich sagen, wir ordnen das Ding ein mit 2,5 oder mit 1,5.
Ja, dann 2,5, ich denke, 2,5, das ist fair. Super. Halt mir so, das ist, glaube ich, ganz in Ordnung, genau.
Prima.
Dann? Gut, dann gucken wir mal weiter. Also, dann haben wir die Detached-Seite, wie gesagt, die ist relevant. Egal. Dann kriegen wir 2 Piloten, die uns einfach nur die unlimitierten Piloten bringen, den Separatist Interceptor, der hat einfach nur seine Netzwerkkalkulation hat und ein INI-3-Schiff ist. Wo wird das Schiff an sich liegen? Also wir können ja einfach mal der Ordnung halber erstmal die 1 angehen und dann rechnen wir mal hoch, was eine 3 kosten würde, weil die sind ja hier relativ nah beieinander. Wo liegt der 1er-Pilot?
Wo liegt der 1er-Pilot?
Ich finde das mit dem Schiff ist super schwierig, weil das Manöver halt sehr stark ist. Ich glaube, der wird sowas um die 25 Punkte.
Zu günstig.
Ich glaube, die müssen günstig sein.
Die werden nicht so günstig sein. Ich gehe von aus, weil ich vergleiche es gerne mit einem TIE Interceptor. Mit einem 1er TIE Interceptor, der liegt bei 31 Punkten. Der hat die gleiche Statline, ist von den, kann zwar nur, also Anführungsstrichen, nur in ein zweites Umpositionieren linken, Was aber natürlich ein starker Vorteil ist, doppelt umpositionieren, kann Focus statt Calculate, hat aber keine Schiffsfertig, also hat er nicht das Network Calculations, was ich halt sehr gut finde und sehr stark finde. Deshalb gehe ich von aus, dass wir hier bei dem Schiff wahrscheinlich 30 Punkte werden es sein.
Also ich würde ihn ein bisschen tiefer ansetzen, weil ich glaube einfach dieses Prinzip neues Schiff, wir haben gelernt, ja, neue Schiffe sind irgendwie teilweise günstig, nicht alle, ich gebe es zu, ja. Beim Lati ganz schön war ich überrascht. Also dann sagen wir, ich wollen wir uns irgendwie so auf den Dreh 29,5 einigen.
Das wäre okay.
Das wäre in Ordnung.
Ja, super. Es sind immer noch 3 Angriffswürfel mit 3 Verteidigungswürfeln und super beweglich. Und das ist halt schon teuer. Ne?
Also der Einser liegt dann bei 29,5 unserer Einschätzung nach. Der Dreier, denke ich, wahrscheinlich einfach 2 Punkte on top. Ich glaube, da wird nicht viel passieren.
Ich würde 3 Punkte mal drauf machen in dem
Fall. 3 Punkte
on top. Ich denke, kann durchaus ein Elite-Talent kommen.
Richtig, ja, das ist richtig.
Punkte, weil ich denke mal, die Option ist auch ein Punkt wert.
Also 32,5 an der Stelle, dann haben wir das. Ich würde einfach die nächste Karte nochmal angehen, weil die waren jetzt ja relativ unspektakulär. Es kommt nämlich noch was Unspektakuläres, die Discord Missiles, die kommen nochmal, natürlich, klar, mit dem Bastroidenschwarm, auch der wird nochmal kommen, die kennen wir schon. Was aber neu sein wird, und eine Karte, die zweifach limitiert ist, das ist die XX23S Threat Tracers, also die hatten wir auch schon mal in dieser Art gehabt, in 1.0, glaube ich, damals mit dem Inquisitor, mit dem Teil V1, glaube ich, gekommen, wenn ich mich nicht ganz irre. Die haben folgende Möglichkeit, also 3er Angriff, Reichweite 1 bis 3, haben 2 Charges und du brauchst für den Angriff dafür ein Focus, ein Calculate oder ein Target Lock, also sehr, sehr frei nutzbar und der Kartentext heißt, gebe einen Charge aus, wenn dieser Angriff trifft, darf jedes freundliche Schiff in Reichweite 1 bis 3 zum Verteidiger ein Target Lock auf diesen Verteidiger nehmen und danach werden alle Würfelergebnisse negiert. Das, finde ich, ist immer noch eine der spannendsten Karten, gerade wenn du halt mit Schwärmen spielst. Ja, dass du, vor allem jeder Gegner kriegt ja einen Lock. Unabhängig, ob der Target-Lock hat oder nicht, kann er dann einfach einen Lock auf dieses Schiff bekommen. Und das finde ich cool.
Richtig, ist stark. Kann auch den Meta ganz, ganz mächtig erschüttern. Kann ich mir gut vorstellen, dass die Karte da ist, dass die ganz viel beeinflussen kann, wenn man dadurch die richtige Anwendung findet und natürlich auch ganz klar, darf nicht zu teuer sein, ist halt nicht, es ist halt wieder das Ding, man spielt dann einen kleinen Schwarm plus irgendein Schiff, das fähig ist, Raketen zu schießen nebenher, was früh schießt mit einer hohen Initiative. Das heißt, das kann man einen TIE-Schwarm nehmen, der von einem TIE X1 zum Beispiel, vom TIE Advanced begleitet wird. Möglich, der kann ja Raketen abfeuern. Das wäre eine Option. Der Haken ist natürlich, hey, man verschenkt einen Angriff, ne? Man macht keinen Schaden. Das Gute ist, der Gegner bekommt keine Bonuswürfel, weil es eine Raketenwaffe ist. Also
richtig.
Gibt keinen Bonusverteidigungswürfel dafür. Das ist der normale Standard-Frontfeuerwinkel. Oder auch bei der First Order kann ich mir es gut vorstellen. Ein TIE SF zum Beispiel, der die Dinge nach hinten schießt, nachdem er drüber geflogen ist.
Ja, auch interessant.
Absolut möglich. Und man schafft den Schwarm, den man dabei hat, schon nah an den Gegner in Reichweite 1 ranzubringen. Dann haut er das Ding raus, hat halt keinen Angriff dadurch, aber dafür bekommen alle anderen eine Zielerfassung. Wenn die schon mit Fokus da stehen, dann doppelt modifiziert auf eine kurze Reichweite, kann das ein mächtiger, starker Angriff werden dadurch.
Ja, ich finde auch. Also die Karte, die da freue ich mich, glaube ich, sehr drauf. Ich hoffe, die wird gut. Ich hoffe, die wird auch günstig. Wobei, geschenkt werden wir sie nicht kriegen. Ich glaube, sowas um die, also ich würde mal, dadurch, dass sie keinen Schaden macht, irgendwas so um die 3 Punkte, würde ich schätzen. Vielleicht 4.
Ich hätte gesagt, 5 war mein erster Gedanke.
5 war dein erster
Gedanke? Es ist immer noch, es macht keinen Schaden, ja. Aber es kann durchaus sein, dass wenn man halbwegs sinnig spielt, dass man dadurch 5, man bekommt ja auch selber die Zielerfassung. Selbst wenn man sie ausgibt, man bekommt, selbst wenn man vorher eine hat, also man bekommt ja auch selber durch eine Zielerfassung. Auch das ist noch ein zusätzlicher Vorteil für die Folgerunde, was dann wieder einen doppelt modifizierten Angriff vorbereiten könnte. Oder wenn man drüber geflogen ist, beispielsweise beim TSF, danach einen K-Turn macht und dann noch irgendwas anderes abschießt oder so. Ja. Deshalb denke ich schon 5. Ich bin bei 5 Punkten. Das ist,
Treffen wir uns bei 4,5.
Jo.
Top.
Bin ich dafür. Okay.
Ja, das, also die wird interessant. Wie gesagt, zweifach limitiert. Kannst du zweimal pro
Ausrüstung nutzen. Aber das reicht auch. Ich sehe nicht mal eine Notwendigkeit, die wir mehr wie zweimal in der Stadt haben. Oder selbst einmal finde ich schon gut. Hätte ich mich immer noch gefreut, wenn es auf eins limitiert wird. Finde ich, ist keine Einschränkung.
Nee, ist keine. Vor allem, also kannst du zweimal verwenden und du bist ja so frei. Du musst ja nur irgendwas haben. Irgendein grünen Token respektive ein Lock. Und dann kannst du es verwenden. Du brauchst also ist schon cool. Das finde ich gut.
Die Chance, die abzuschießen, ist, dass die gut rauszubekommen, ist riesig. Ne?
Ja. Okay, schauen wir mal weiter.
Jawohl. Da kommt ein Pilot. Dieses Mal ein limitierter Pilot. Das ist ein Dreier-Indie-Pilot. Der heißt Wahnsinn DES 347.
Toller Name.
Ohne Titel Target Acquired. Sehr schön. Mhm. Zu Beginn der Angriffsphase darfst du ein Lock erhalten auf ein Objekt in Reichweite 1 bis 3, das bereits eine andere freundliche Zielerfassung hat. Das heißt, da ist irgendein Ziel, irgendein Gegner, der hat eine Zielerfassung drauf. Beginn der Angriffsphase, wenn du Reichweite 1 bis 3 bist von dem, darfst du dir auch eine Zielerfassung auf den nehmen. Wow.
Ja, finde ich stark.
Das ist heftig. Das ist verdammt heftig.
Ja.
Gerade wenn man jetzt eine Liste hat, die wirklich auf Zielerfassungen ausgelegt ist, zum Beispiel mit den HMP Droid Gunships, die sehr stark von den Zielerfassungen profitieren. Da wäre das schon der Wahnsinn. Ja, interessant. Okay, dann würde ich mal sagen, dann gebe ich dem einfach mal freundliche 35 Punkte.
Da sind wir d'accord, sage ich mal, hätte ich auch gedacht.
Vielleicht sogar 36. Wenn ich überlege, es ist fast sowas wie hier Colonel Vessery, prinzipiell. Ähnlich wie Colonel Vessery. Also der TIE Defender-Pilot der Vierer.
Ja, zumal du, aber beim Vessery ist ja, glaube ich, du musst ja angreifen und dann kriegst du dann deinen Lock drauf.
Genau, wenn du drauf schießt und der Gegner schon einen Lock hat, also und der Gegner das Ziel schon ein freundliches Lock drauf hat, dann bekommst du auch direkt das Lock.
Und hier kriegst du es halt einfach, wenn irgendwas in Reichweite 1 bis 3 einen Lock hat, kannst du da halt einfach auch, wenn ein freundliches Lock drauf ist, kannst du es einfach nehmen.
Du musst nicht mal einen Feuerwinkel haben. Es muss nur in Reichweite 1 bis 3 sein und bereits eine freundliche Zielerfassung drauf haben.
Ja, das ist zum Beispiel
also so. Also ich gehe nochmal einen Punkt hoch, 36.
Dann treffen wir uns bei 35,5, würde ich sagen.
Also,
ich kann
im Vorbeifliegen praktisch einfach die Zielerfassung mitnehmen.
Ja, das finde ich irgendwie schon ziemlich cool. Also gerade wenn du mit so einem anderen Typen vorgerusht bist, du hast dann hier deine Intercept-Boosters hast du drauf, boostest, nimmst deine Zielerfassung, der fliegt ein bisschen hinterher. Ich meine,
noch weiter hinten kommen dann die Droid Gunships, die auch noch davon profitieren.
Richtig, ich meine, er ist ein Indie-Dreier. Ja, es ist nicht so dieses klassische, ich bin super früh dran, aber es ist schon voll und ganz in Ordnung. Also ich finde, 35,5 ist cool. Kann man auf jeden Fall, also 36, 37 Punkte sowas im Dreh, ich denke mit 35,5, wenn wir uns darauf einigen. Das ist ein Schiff, das oder ein Pilot, der ziemlich interessant sein kann, denke ich.
Ja, wird cool. Freut mich.
Dann haben wir auch was Cooles, was jeder von uns kennt, das Feuerkontrollsystem. Da brauchen wir nicht drüber zu reden.
Funktioniert.
Genau. Dann haben wir ein Schiff in die Fünferpilot. Es ist der Flag F-Hawk Prototype. Ist zweifach limitiert auch wieder. Kannst du also zweimal im Spiel verwenden. Oder auf deiner Seite verwenden. 5 Initiative, hatte ich gesagt. Und hier haben wir einen Kartentext, der nennt sich, während der Systemphase darfst du deine Zielerfassung auf einem Schiff ausgeben, um das Manöverrad des Schiffes zu sehen.
Ziemlich geil für einen 5er Ini-Piloten.
Mhm. Also es ist ja ein bisschen dieses Prinzip des Sense. Beim Sense gibst du deine Macht halt aus, wenn es jenseits von Reichweite 1 ist. Hier musst du halt deine Zielerfassung ausgeben.
Aber das Tolle ist, das hat keine Reichweitenbeschränkung.
Richtig. Ja, du musst halt nur die Zielerfassung drauf haben.
Exakt. Du musst die Zielerfassung irgendwie haben auf dem Ding. Mhm. Und das war's. Und dann gibst du die aus und holst dir einfach mal eine Info. Und kannst dann mit deinen niedrigen Einserpiloten das andere Schiff, das vielleicht höher ist, einfach blocken.
Richtig.
Also ich weiß jetzt genau, wohin fliegt.
Ich finde es schon ziemlich cool. Also das wäre vielleicht so einer, den ich wirklich dann vorrushen lassen würde mit dem Slam, damit der seine Zielerfassung frühzeitig nehmen kann, damit ich einfach Bescheid weiß, wo der hinfliegt, damit ich mit meinen restlichen Leuten hier diesen Block durchführen kann. Finde ich cool. Fünfer Eni-Pilot ist auch stark, kann also auch wirklich.
Ja, super stark. Selbst wenn er das nicht hinkriegt mit der Taktik, selbst dann ist er immer noch ein Fünfer Pilot, der super mit dem Dreierangriff, Wahnsinn.
Richtig, richtig. Also ich glaube, der wird auch verhältnismäßig dann ein Stück weit teurer werden, gut zweimal limitiert. Also 40 kostet er nicht. Also ich denke sowas, wie 38 Punkte.
Ich denke, wir sind über 40.
Über 40?
Ja.
Warum, also wie viel über 40? So viel, dass wir uns bei 40,5 treffen können?
Ja.
Oder eher 41.
Ja, ich war so bei gefühlt 41, 42. Lass uns ruhig 40,5 nehmen. Ich denke, das ist eine gute Grenze.
Okay. Habe ich eingetragen. Gut, schauen wir mal. Den finde ich ziemlich cool. Schauen wir mal, was noch so kommt.
Kommen wir zum nächsten. Hier haben wir ein Elite-Talent. Das geht nur für kleine und mittelgroße Schiffe. Und zwar heißt das March Sable Closure. Also irgendein lustiges Manöver, das wahrscheinlich irgendwo in irgendeiner Clone Wars-Folge vorkam, nehme ich an, weil im Artwork auch Republikschiffe drin sind.
Torrents
und
Y-Wings. Kam auch und in der Thrawn-Trilogie damals vor, by the way. Echt? Ja, das Mark Sable Manöver, ja.
Mark Sable Manöver, okay. Mark mit G.
Ja, ich glaube, es ist ja
Mark.
Mark Stinson Manöver.
Mark.
Ich mag das nicht.
Okay, was macht das Ding? Nachdem du ein Manöver voll ausgeführt hast, wenn du dich durch ein Hindernis, Struktur oder riesiges Schiff hindurch bewegt hast oder du abdockst, darfst du ein gegnerisches Schiff in deinem normalen Frontfeuerwinkel in Reichweite 1 bis 2 in deinem normalen Frontfeuerwinkel auswählen. Dieses Schiff bekommt einen Strain-Token. Okay, nochmal zusammengefasst. Manöver voll ausführen, entweder durch eine Struktur, riesiges Schiff oder Hindernis durch, also Asteroiden, Gaswolken. Struktur kennen wir noch nicht, kommt noch. Oder riesiges Schiff durch, im Epic-Spiel. Oder du dockst einfach ab, zum Beispiel von der Ghost. Darfst du ein Schiff in deinem Frontfeuerwinkel in Reichweite 1 bis 2 aussuchen. Das Schiff kriegt einen Strain-Token. Punkt. Nicht wenn oder aber oder darf was tun dagegen. Nö, das kriegt es dann einfach.
Mhm.
Interessant.
Ja, dieses durch Schiffe durchfliegen, das ist ja auch das ist jetzt auch so ein Ding.
Eine neue Spielart.
Ja, das ist eine neue Spielart. Haben wir jetzt ja beim A-Wing haben wir das jetzt ja gesehen. Ja.
Also ich sag mal, in einem, wenn man deployt, also wenn man abdockt, ja, es ist nett, wird nicht oft vorkommen, aber es ist möglich. Ich weiß nicht, ob man darauf eine Staffel aufbauen kann. Vielleicht im Epic-Spiel, nicht im normalen, glaube ich nicht. Riesige Schiffe, gut, haben wir im normalen Spiel auch nicht. Auch da klappt es nicht. Strukturen kennen wir noch nicht, kommt noch. Hindernisse. Also ich würde es jetzt erstmal so sehen, geistig, dass das Ding hauptsächlich dann gezündet werden kann oder in den meisten Fällen, wenn man durch irgendeine Gaswolke oder irgendwas durchfliegt.
Mhm.
Ich sag mal, das ist schon interessant. Kann man nutzen, aber das feste Einplanen, durch irgendwelche Hindernisse durchzufliegen, würde ich jetzt erstmal vermeiden grundlegend. Von daher denke ich, wird das Ganze nicht so super teuer.
Nicht so teuer mehr, ich denke es auch nicht. Also dafür ist auch der Effekt zu wenig, sage ich mal.
Oh, ich finde den Effekt schon gut, zumindest mal für einen Angriff.
Ja, aber du musst halt dafür deine Aktion in aller Regel aufgeben.
Richtig.
Und das ist halt, also du hast so ein so
deshalb, für und wieder. Also ich ist das toll für, vielleicht ist es halt deshalb in dem Pack drin, deshalb ist es vielleicht toll für Jedi, die Macht haben, oder für Droiden, die schönen Schiffsfertigkeiten haben, die dann von ihren Kollegen sich ein paar Modifikationen holen können. Deshalb gebe ich dem Ding einfach mal 2 Punkte.
Ja, ich hätte einen Punkt gesagt.
Dann machen wir doch.
1,5, top.
Sind wir uns
jawohl. Dann schauen wir mal weiter, was wir noch bekommen. Und zwar bekommen wir auch einen dreifach limitierten Piloten, den Fearsome Predator. Der ist ganz toll, weil der eine Condition Card mit sich bringt. Also hier heißt erstmal auf der Karte, das ist ein INI-3-Pilot, der Vollständigkeit halber. In der Aufbauphase heißt es hier, kannst du einem feindlichen Schiff den Zustand Fearful Prey, also verängstigte Beute, kannst du ihm zuweisen. Und die Karte wird auch präsentiert oder vorgestellt. Fearful Prey heißt dann hier, nachdem du dich gegen einen gegnerischen Fearsome Predator verteidigt hast, erhältst du, wenn du während des Angriffs nicht mindestens einen grünen Token ausgegeben hast, einen Strain-Token. Also diese klar, ne? Du wirst angegriffen von diesem fearsome Predator, wenn du kein Fokus, kein Evade ausgibst oder sonstiges. Also du musst wirklich was ausgeben, das heißt, ein Verstärken bringt da nichts, weil das gibst du ja nicht aus am Ende.
Genau.
Wenn du das nicht ausgegeben hast, dann bekommst du als verängstigte Beute, als Fearful Prey, ein Strain Token. Das finde ich ziemlich cool. Das kannst du halt du hast halt diese Karte dreimal im Spiel, also bis zu dreimal im Spiel kannst du sie verwenden.
Nee. Die Karte selber, die Condition ist nur einmal im Spiel, egal wie viele Schiffe du hast, die Karte sozusagen mit sich bringen, weil die Karte ist limitiert auf eins.
Ah ja, stimmt, du hast recht, nur das heißt, du kannst
auf drei, genau, aber
die genau, Karte... Genau, das heißt, du kannst nur einem Schiff das zuweisen, aber du kannst trotzdem drei Schiffe im Spiel haben, die davon profitieren. Die
also dreimal der Fearsome Predator, der die Karte dann sozusagen nutzen kann.
Richtig, sehe ich.
Finde ich trotzdem gut.
Finde ich cool.
Hat was, ist interessant, ist cool, ja. Könntest du gut sein. Ist ein Dreier-Pilot. Puh, ja, was kostet sowas?
Ja, das ist wieder ein bisschen, also wir haben jetzt ja vorhin vom Dreier-Piloten gesprochen, der dann irgendwas um die, was haben, also 35,5 haben wir den DIS 347 gesagt und beim Separatist Interceptor haben wir 32,5 gesagt. Also ich glaube,
Hauch weniger.
Der wird sich so in der Mitte einpendeln, denke ich auch. Also ich hätte jetzt vielleicht sowas um die 34,5 gesagt, einen Punkt weniger als der andere. Ich
würde sogar vielleicht noch einen, vielleicht noch einen Punkt runter, sogar mit 33,5.
Ah ja, das finde ich in Ordnung. Da können wir uns uns drauf einigen. 33,5 finde ich, klingt in Ordnung. Wie gesagt, du hast ja die Limitierung dreimal. Gut, dann müsst ihr natürlich das Schiff auch dreimal haben.
Ja, wer macht das? Also die dreimal tut jetzt die Kosten nicht wirklich reduzieren, vielleicht maximal um einen
Punkt. Wenn wir jetzt das dreimal, gehen wir mal dreimal aus mit 33 Punkten, dann haben wir 99 Punkte und haben immer noch
100.
Das aber eine halbe Staffel, du hast trotzdem drei Schiffe und hast immer noch 100 Punkte, die du ausgeben kannst mit irgendwelchen anderen Kleinkram.
Fühlt sich sehr günstig an.
Das fühlt sich sehr günstig, aber ich finde es trotzdem realistisch, weil ich glaube, dass das Schiff dann trotzdem halt einfach erstmal gespielt werden soll. Ich gebe dem einen Neuwertbonus. Deshalb ist der so günstig.
Ich auch dafür. Vor allen Dingen finde ich schön, es ist wieder mal eine Condition Card. An sich mag ich die, aber prinzipiell die letzten paar Condition Cards, die wir so hatten, waren jetzt nie so toll, dass man gesagt hat, Mensch, die muss ich jetzt unbedingt mal öfter benutzen.
Was war denn die letzte? Ich glaube, die letzte, von der ich, die ich jetzt im Kopf habe, ist hier der Naboo N1.
Danach kam noch der Transporter vom Widerstand mit dem hier It's the Resistance, dieser komische Droide GA irgendwas.
Ja, genau. Ja, fand ich lustig. Aber naja, also gerade auf den Turnieren, es ist der Widerstand. Okay, ja,
alles klar. Es war witzig, aber die Luft war dann bei dem Witz auch schnell raus, fand ich. Also,
wenn du es halt sechsmal gehört hast. Das war immer ein bisschen, naja.
Ja, irgendwann hat man keine Lust mehr gehabt, mitzurufen. Ja. Naja, cool. Bin gespannt.
Hey, ja, schauen wir weiter.
Dann kommt das nächste Schiff, limitierter Pilot, INI 4, DIS T81, Clever Circuits, schlaue Schaltkreise. Schön. Während du verteidigst oder einen Angriff durchführst, darfst du einen Calculate-Token von einem freundlichen Schiff im Feuerwinkel des Gegners ausgeben, um ein Auge in Ausweichen oder Angriff oder einen Hit zu drehen. Also sprich, das ist so fast so einmal verdoppelte Schiffsfähigkeit, die Network Calculations, nahezu mal zwei, nur unter der, aber ohne Reichweitenbeschränkung, aber dafür mit der Beschränkung, dass das Schiff, von dem du es nimmst, auch im Feuerwinkel des Gegners ist. Das einerseits kann natürlich ein Nachteil sein für dieses Schiff, dem du es wegnimmst, weil der Gegner könnte auch auf den schießen. Wenn es aber so ist, dass der schon geschossen hat, eventuell ist es natürlich überhaupt keine Einschränkung mehr.
Ja.
Da der aber in die Viere ist, erhöht es natürlich die Chance, dass es eine Einschränkung wird. Desto höher, das ist die Inni vom Schiff natürlich, ne? Mhm. Hat was, kann was.
Kann halt was, ist halt natürlich auch, also ich meine,
ich schmeiß einfach schon mal Punkte raus. Ich hau einfach schon mal Punkte raus. 38.
Ja, 38,5.
Wenn du meinst, dass der teurer wird?
Ja. Ich hätte den jetzt vielleicht einen Ticken teurer eingeschätzt. Ja,
dann machen wir 38,5, okay?
Ja, okay, cool. Dann haben wir das. Schauen wir. Also ich glaube, das ist halt schon etwas, diese doppelte Netzwerkkalkulation. Ich meine, du kannst ja theoretisch über Reichweite 6 hinaus, wenn es die geben würde, so klassisch,
ja, könntest du halt.
Ist natürlich.
Ja, nee, es bleibt bei Reichweite 3 natürlich, weil man muss ja angreifen oder verteidigen irgendwie. Nee.
Von ja, daher, wenn du angreifst, einen Gegner, der Reichweite 3 zu dir steht, und in der anderen Richtung steht auch
alles. Ach so, meinst du das? So meinst ja, genau. Das. In die andere Richtung schau, da kannst du theoretisch nochmal Reichweite 3 drauf verdienen, ja.
Richtig, also ob das jetzt geht. Wirklich, also du hast halt schon coole Möglichkeiten, ne? Sag ich mal, das ist schon das interessant. Ist ja. Aber ja, es ist halt. Ist jetzt auch nichts Besonderes. Du kannst das nur mit einem Ergebnis machen. Aber trotzdem, so ein Ergebnis kann halt auch schon viel ausmachen.
Das kann viel ausmachen. Und dann bringst du noch einen eigenen Token mit und vielleicht ist noch ein anderes Schiff in der Nähe, von dem du noch einen Token nehmen kannst. Also theoretisch könntest du dadurch 3 Calculates anwenden von 3 verschiedenen Schiffen inklusive dir selbst.
Ja, ja.
Und das wird echt so ein bisschen Ace-Play langsam bei den Separatisten mit den Schiffen. Könnte es werden. Finde ich aber super spannend. Habe ich fast schon Lust, Separatisten mal zu spielen. Das soll was heißen.
Das soll was heißen. Ja, ich glaube, aber genau dieses Schiff ist wahrscheinlich prädestiniert dafür, dass du die nächste Karte ausstattest. Das ist nämlich die Independent Calculation, also die unabhängigen Berechnungen, wenn man es mal grob übersetzt. Das ist eine Modifikationskarte, die voraussetzt, dass du die Netzwerkkalkulation als Schiffsfähigkeit hast. Und jetzt helfen wir mal auf die Sprünge, standardisiert.
Ist neu. Und im Endeffekt standardisiert heißt, wenn du das jetzt einem Schiffstyp gibst, musst du das allen Schiffen in deiner Staffel von diesem Schiffstyp geben. Wenn das eine Walcher-Droide gibst, musst du es allen Walcher-Droiden geben.
Okay.
Also du musst es allen kaufen, auf jeden Fall, dann von Punkten her, so wie ich das verstehe. Und theoretisch weiß ich nicht, ob du die Karte dann für jeden auch einmal haben musst. Das weiß ich nicht. Mhm. Wäre blöd irgendwie. Wäre schwierig zu bekommen. Also, ja.
Gerade bei sowas. Wenn da 2 Karten, 3 Karten drin sind im Päckchen, okay, dann ist das machbar irgendwie.
Andererseits von der Art der Funktion her, wenn ich also gerade jetzt in dem Fall dieses Independent Calculations, weil das hebt ja, es geht nur für Schiffe, die Network Calculations haben. Das ist schon mal die Bedingung. Ne? Mhm. Bedingung ist, das Schiff, wenn dem du es geben willst, muss die Network Calculations haben. Das schränkt es ein auf den Bomber, die Walcher-Droiden und jetzt und hier und hier diesen, den Try, den Interceptor. Ne? Ja, was macht's? Willst du oder will ich?
Ja, genau, schauen wir mal. Also diese Karte ersetzt diese Netzwerkkalkulation mit der Aussage Independent Calculations. Und da heißt es dann, während du eine weiße Calculate-Aktion durchführst, kannst du sie als rot behandeln, um ein zusätzliches Calculate zu erhalten. Andere Schiffe können dein Calculate mit der Schiffsfähigkeit vernetzte Berechnung nicht ausgeben, oder? Also Network Calculations, genau. Das heißt, wenn du jetzt irgendwie einen in der Reichweite 0 bis 1 zu dir stehen hast, gehen wir mal davon aus, du hast das Ding jetzt auf einem der Tri-Fighter drauf und du hast einen Vulture-Class-Droiden neben dir, der könnte dir dann entsprechend diesen Calculate nicht abnehmen. Du hast zwar die Möglichkeit, 2 Calculates zu bekommen, bist danach aber gestresst, hast aber keine Möglichkeit, deine weiteren Schiffe zu unterstützen. Also das ist eher vielleicht sowas für die Einzelgänger in deiner
für die Intercepte. Für die Tri-Fighter?
Genau. Die Trojan Tri-Fighter, ja.
Genau, Droid Tri-Fighter, genau für die, also eigentlich maßgeschneidert für Schiffe, wo man dann auch mal limitierte spielt, also sprich 1 oder 2, ich denke, es wird eher selten auf dem Bomber Verwendung finden oder auf einem Vulture-Droiden kann ich mir das auch jetzt eher nicht so richtig vorstellen. Mm-mm. Nimmt halt die Flexibilität aus diesen Schwärmen raus.
Mm-hmm. Das stimmt.
Von daher wird man es vermutlich nicht bei Schiffen einsetzen, die häufiger in der Staffel vorkommen.
Und ich glaube, das macht es dann wahrscheinlich auch ein bisschen günstiger. Ich glaube nicht,
weiß ich nicht, ob es günstiger macht.
Ich glaube nur, dass es kein teures Upgrade wird.
Ach so, das stimmt. Also, ich kann mir sogar vorstellen, dass es vielleicht kostenfrei wird. Möglich. Ich möchte es nicht ausschließen, weil es
ist kostenfrei. Boah, würde ich krass finden, weil du ja trotz alledem 2 Calculates nehmen kannst, selbst wenn du gestresst bist danach. Klar,
du hast halt den Grund für den Stress. Also Gut, nee, ist ja ganz normal. Ich meine, du machst halt deine Aktion, okay, dann ist es halt rot und dafür kriegst du zwei. Genau. Zwei Calculates sind, obwohl, ich muss schon sagen, zwei Calculates sind sogar, ich meine rein mathematisch, oftmals besser wie ein Fokus, wenn mich nicht alles täuscht. Gerade wenn man mit drei Würfeln würfelt.
Jetzt war ich in Mathe nicht gut, ich kann es dir nicht sagen.
Ich habe es auch nicht im Kopf, aber ich habe das irgendwann mal als Thema mich mal damit befasst an irgendeiner Stelle und dann habe ich tatsächlich mal auch da den die Wahrscheinlichkeit mal mit Hilfe von so einem netten Ding ausgerechnet und also garantiert nicht im Kopf. Und ich meine, zwei Calculates rein von der Wahrscheinlichkeitsrechnung her besser sind wie ein Fokus bei drei Würfeln natürlich nur, ne? Weil die Chance ist, dass du ein Auge nur würfelst und die anderen Ergebnisse nicht beeinflussen kannst mit dem Calculate oder im Fokus ist hoch, dann gibst du trotzdem deinen Fokus aus und so gibst du halt dein Calculate aus und hast trotzdem noch was für einen zweiten Wurf in der Runde zu modifizieren, sprich für deine Verteidigung zum Beispiel.
Das klingt auf jeden Fall sinnvoll, ja,
ja, das stimmt. Das halt, also, gut, dann wird's ja vielleicht, aber der Vorteil mit der Unterstützung der eigenen Schiffe ist schon auch groß. Die an sich die Schiffsfähigkeit. Von daher, ich gebe dem einfach mal einen Punkt.
Ja, dann sind wir uns einig. Also würde ich sagen 0,5. Also wenn wir sagen ein Punkt, wenn wir sagen ein Punkt und
es können wir mal zwei werden, aber zwei halte ich für unwahrscheinlich.
Ein 1,5. Das
machen wir 1,5, komm. Ja.
Sehen Sie gerade, ich habe auch mich verschrieben.
Das ist eine tolle Karte, gefällt mir richtig gut. Ist halt, unterstützt halt, sag mal, so ein bisschen das Ass-Spiel bei den Separatisten mit den Tri-Fightern. Wenn man sie eh rausnimmt und weit rumschickt über den Slam zum Beispiel von diesen Thrusters, ne, würde auch hier das wahrscheinlich öfter Anwendung finden können, wie jetzt die Network Calculations. Ne? Naja, schauen wir mal.
Das wird spannend.
Ja, das müssen wir schon zweimal trinken heute.
Schön gesagt.
Okay, da sind wir auch schon durch mit dem Artikel, ne?
Wir sind mit dem Artikel jetzt durch und one left hier an dieser Stelle, denn die Separatisten kriegen eine weitere Unterstützung und zwar von jemandem, den wir alle kennen und auch schon mehrfach gesehen haben, Jango Fett. Beziehungsweise sein Schiff, die Slave One, kommt. Eine Firespray-Class Petrol Craft kommt für die Separatisten. Das finde ich cool. Und? Darauf haben auch alle irgendwie ein bisschen gewartet, glaube ich. Das war ein bisschen anzunehmen. Und es wird so ein Schiff werden, was, ich sag mal, zwar jetzt das Schiff selber, die Piloten selber nicht, aber zumindest viele der Upgrades, werden wir gleich hören, werden für zwei Fraktionen auf jeden Fall spielbar sein. Das finde ich ziemlich cool.
Genau. Zum Modell, es hat eine andere Farbe wie die Scum Fire Spray, also sprich mit dem Blau mehr drin, mit dem Blauschema drin, wie es halt auch in den Episode 1 bis 3 zu sehen war. Nee, 2 bis 3, glaube ich, war es zu sehen. Oder nur 2, ich weiß es nicht mehr. Aber auf jeden Fall.
Ich habe es auch gesehen, ja.
Das anderes Farbschema, ein bisschen die Oldschool Slave One. Auch schön.
Die saubere Slave One, wenn man es so
genau. Das ist so, noch nicht so dreckig, gell? Die sieht noch besser aus.
Ja? Das ist so dieses Prinzip, Hahn und Boba sind sich der sehr ähnlich, sie lassen ihre Schiffe verkommen.
Ja, ansonsten ist die Firespray genauso wie die Scum Firespray.
Genau.
Alles gleich. Manöverrad ist gleich. Deshalb, wir lassen es einfach mal weg. Ne? Es ist ein altes, altbewährtes, gutes, starkes Manöverrad, das echt was kann. Und vor allen Dingen auch die Aktionsleiste ist gleich. Ne? Genau wie bei der normalen Firespray. Wir haben einen weißen Schub, was genial ist, die Zielerfassung in weiß, der Fokus in weiß und ein rotes Verstärken. Top-Schiff mit der Top-Statline, richtig, richtig gut. Wahnsinn.
Und ist jetzt eines der wenigen Schiffe, also ich glaube, jetzt gucke ich mal kurz, ich glaube, das ist das einzige Schiff, was die jetzt mit Medium Base haben.
Richtig, es ist das erste Medium-Base-Schiff für die Separatisten. Ja. Sonst haben die nur kleine Bases und eine große.
Eine große mit der Skimitar, genau.
Genau, die Skimitar. Und dann würde ich sagen, steigen wir direkt ein und machen den ersten Piloten, weil das ist die erste Karte im Artikel und das ist auch direkt schon der Jango Fett, der ein einfacher Mann.
Schön. A simple man, einfacher Mann, schön.
Genau. Ja. Und dafür hat er recht einfach gestrickt, aber dafür hat er einen Ini von 6, was wirklich stark ist. Top-Pilot. Mhm. Ne?
Ja.
Und seine Fähigkeit macht folgendes. Während du verteidigst oder einen Primärangriff durchführst und die Schwierigkeit deines aufgedeckten Manövers leichter ist wie die des gegnerischen Schiffes, darfst du ein Augeergebnis deines Gegners in eine Leerseite drehen. Okay, nochmal zusammengefasst. Beim Verteidigen oder Angriff Primärwaffe. Dein Manöver war einfacher wie das des Gegners. Sprich, man fliegt blau, der Gegner hat ein weißes, alles cool. Man fliegt weiß, der Gegner hat ein rotes, alles cool. Man fliegt rot, der Gegner hat ein lilanes, alles cool. Dann kommt der Effekt. Der Effekt heißt, du darfst ein Augeergebnis deines Gegners in eine Leerseite drehen. Sprich, wenn er dich angreift, kannst du sagen, hö, dein Auge ist eine Leerseite. Oder wenn er gegen dich verteidigt, kannst du sagen, hey, dein Auge ist eine Leerseite. Es kostet dich nichts. Die Bedingung ist nur das Manöver. Und es geht immer. Das heißt, wenn du 5-mal beschossen wirst an dem Tag und du super blau fliegst die ganze Zeit, ist zwar ein bisschen vorhersehbar, aber es geht, und der Gegner tut das nicht, dann wird es verdammt schwer, dich zu treffen, auch hier. Reichweitenunabhängig auch.
Ja.
Ist cool.
Finde ich in Ordnung. Ja, also ich
es macht die Idee echt schön. Ja. Die Idee ist schön. Die blauen Manöver, ich sag's einfach nochmal kurz. Von der Firespray.
Der Vollständigkeit aber, ja. Der Vollständigkeit.
Ich sage jetzt einfach nur die blauen Manöver. Die blauen Manöver sind 1 Grad aus und 1 der Banks, 2 Grad aus, 3 Grad aus. Das sind nicht so viele. Das stimmt. Von daher, es wird tatsächlich etwas vorhersehbar. Aber man kann ja trotzdem auf Abstand gehen, weil das Ding hat ja einen Boost immer noch. Ne? Man kann auch zur Not blau fliegen und boosten. Hat man durch ein einfaches Manöver trotzdem Abstand gekriegt und eine andere Ausrichtung. Könnte man nutzen auf dem Wege eventuell. Je nachdem, welches Schiff gegen einen fliegt in dem Moment. Man kann sich das Dial ja anschauen vom Gegner und dann kann man halt schauen, hey, wie kann ich fliegen, damit ich bei dem schwierige Manöver provoziere oder mindestens mal weiße Manöver provoziere. Kann man einigermaßen vielleicht, gerade so im Late Game, kann man das, denke ich mal, beeinflussen. Ist natürlich schlecht, wenn der Gegner natürlich einfach das überlegene Dial hat, dann bringt es halt nichts mehr. Aber dann ist das so.
Ne? Aber der fliegt vielleicht dann auch ganz interessant mit dem mit diesem Flak Afrog Prototype von diesen Fünfer Ini Piloten vom Tri Fighter, der dann wenn das Lock ausgibst, dann das Manöverrad des Gegners umdrehen kann.
Ja, bringt's ja nicht, weil man entscheidet ja vorher, was man hat, ne?
Touché, aber kannst du vielleicht nochmal nachbessern, nachjustieren mit deinem Boost.
Ja, nochmal zweimal gucken, falls man sich nicht sicher ist. Nee, Spaß, nachbessern kannst du ja nicht, weil das wäre ja dann cheaten.
Ja, du kannst ja nachjustieren, du kannst immer noch dein Boost machen. Das meine ich dann.
Achso, das meinst du, ja, der Boost, klar, natürlich. Andererseits, du bist ein Ini-6er. Die Chance, dass der nach dir fliegt, ist auch gering. Wenn, dann wäre es nur ein anderer Ini-6er, wo du drunter schaust und hast ein Manöverrad, der nach dir fliegen könnte. Weil er ist ja schon ein Ini-6er, der Django,
ja.
Also ich finde allein schon deshalb toll, es ist ein Ini-6er-Schiff mit Boost. Wow. Ini-6 mit Boost ist grundlegend gut. Man hat schon alles gesehen, was sich bewegt hat auf dem Feld, mit hoher Wahrscheinlichkeit, und dann kann man sich bewegen und noch boosten. Das ist schon geil.
Was wird der kosten?
Tja, das ist eine verdammt schwierige Frage.
Also der Scum-Boba kostet als Ini-5-Pilot, der hat natürlich auch nochmal eine gute Fähigkeit, 86 Punkte.
Ja, das ist,
glaube,
unverschämt, das ist immer noch sehr günstig. Also für dich, ich glaube, ja, ich kann mir auch vorstellen, dass Boba Fett gegebenenfalls nochmal teurer wird, weil er hat schon eine super starke Fähigkeit, die immer funktioniert, immer. Das ist schon, und das unter jeglicher Voraussetzung, egal wie beschädigt, gestresst, gestrained, depleted man auch ist, es geht immer, es ist immer stark. Wie gesagt, ich kann mir vorstellen, dass Boba Fett so oder so teurer wird in nächster Zeit, also das Scum Boba Fett, und da tippe ich jetzt einfach mal den Django Fett. Ich mache jetzt einfach eine blöde Schätzung, ohne fundiertes Wissen oder konkreten Vermutungen, auf 83 Punkte.
Ja, ich hätte jetzt wahrscheinlich so 82 gesagt, einfach nur, weil er halt auch neu ist. 82,5.
Super.
Top. Sind wir uns einig? Wunderbar, komm, wie das hier,
nehmen wir.
Das hier funktioniert. Wir bleiben aber einfach mal bei dem, von dem wir gerade gesprochen haben, beim Boba. Den gibt es nämlich jetzt auch in der jüngeren Ausgabe, noch nicht ganz so erfahren. Ist ein Ini-3er-Pilot, der Überlebende, der Survivor. Ob das eventuell Foreshadowing ist für das? Nein, wir wollen hier keine Serien spoilern. Diese Karte, wie gesagt, Ini-3, hat die Pilotenfähigkeit, während du verteidigst, kannst du eine deiner Leerseitenergebnisse oder deine Leerseiten, nee, warte, wenn du verteidigst, ich, Ach nee, ich habe mir, genau, der Satz ist ein bisschen umständlich gebaut. Also während du verteidigst und es ist kein anderes freundliches Schiff in Reichweite 0 bis 2 zu dir, kannst du eine deiner Leerseiten in ein Fokus drehen.
Das ja, ist gut.
Finde ich ziemlich, ziemlich stark. Also
für das Late Game ist es super.
Ja.
Weil da oftmals wenig eigene Schiffe noch da sind. Oder oft, sag ich mal so, kann natürlich auch sein. Oder man fliegt halt wirklich weit ab von den anderen. Je nachdem, wie viel er kostet, kann das Sinn haben.
Ne? Ja, dann noch ein Lone Wolf mit drauf.
Ne? Dann hast du natürlich alles, was du brauchst. Ne?
Der
Lone Wolf ist ja nur einmal pro Runde.
Der ist nur einmal pro Runde, ja.
Aber der Oberfähigkeit, auch hier wieder, Anzahl ist unbegrenzt. Das heißt, wenn man halbwegs mit dem Fokus ausgestattet ist oder vielleicht mit Zweien aus irgendeinem Grund oder nochmal ein Calculator dabei aus irgendeinem anderen komischen Grund, den ich noch nicht kenne, dann wird es echt schwer, den zu erwischen.
Ja, der Überlebende.
Tja, jetzt schätzt den mal.
Ja, also der wird schon, also der wird in die 3, die Fähigkeit ist natürlich sehr, sehr gegen diese typische Separatisten Art und Weise zu spielen, also willst du den eher außen vor lassen. Also ich glaube, der wird 75 finde ich. Dafür hat er immer noch eine krasse Deadline, er hat immer noch viel, also 75 hätte ich jetzt gesagt.
Ah, ich würde weiter runtergehen. Ich würde tatsächlich auf 72 gehen.
Okay. 73,5 oder 74,5?
Ich würde die 73,5 nehmen. Ich würde weiter runter haben.
Okay, dann sind wir uns da einig. 73,5 haben wir mal geschätzt. Ich hoffe auch, dass der ein bisschen günstig wird, weil die Fähigkeit finde ich schon nicht schlecht. Den kannst du halt schön mal ein bisschen außen vor lassen. Könnte interessant werden. Und ich sag mal, in aller Regel kannst du ja sogar zwei dieser Piloten spielen, weil in aller Regel hast du ja als X-Wing-Spieler wahrscheinlich irgendwo noch eine andere Firespray stehen, wenn du jetzt nicht gerade nur eine Fraktion dir kaufst. Und dann könntest du sogar Django und Boba in einer Staffel spielen.
Meistens haben wir noch so eine gebraucht gekaufte irgendwo liegen.
Ich weiß nicht, wer kauft sich denn sowas gebraucht?
Schön. Ja, gut, dann haben wir noch einen.
Ja.
Oder Ini 5. Anne, glaube ich.
Ja, das ist der Changeling.
Es könnte auch ein Es sein, aber ist egal. Dann tun wir mal eine Sie. Sam Wessel. Claudite Changeling, Wechselbalg. Dieser Wechselbalg, Changeling, Scharfschütze, Attentäterin aus Episode?
Episode 2.
2? Okay. Attentat auf Amidala, ne? Okay. Genau. Jetzt wird es ein bisschen wüst. Da haben wir wieder mal eine Condition-Card dabei.
Zwei.
Normales Deadline plus 4 Charges, die nicht wiederkommen. Aufstellung, verliere 2 Charges. So, da sind nur noch 2 da. Während der Systemphase darfst du eine der geheimen Konditionen, Conditions, Zustände, geheimer Zustand, was auch immer, zu dir selber legen. Ne? Das dann für dich gilt. Da gibt es 2 Stück davon, aber verdeckt. Weil es ist ja geheim. Okay, 2 Condition Cards. Die eine heißt, du solltest mir danken. Die andere heißt, you'd better mean business. Was bedeutet denn der Spruch im Englischen? Du sollst die Sache ernst nehmen oder sowas. Ne?
Ja,
nehmen
die Sache ernst. Scheinbar so sowas, ja.
Genau. Ich versuche dir jetzt mal zu erklären, die Dinge. Fangen wir mit dem ersten an. You should thank me. Du solltest mir danken. Wird natürlich verdeckt hingelegt und wenn du verteidigst, wird die aufgedeckt. Na? Immer wenn du verteidigst. Mhm. Nachdem du verteidigt hast, erhältst du einen Charge zurück. Dann darfst du eine Zielerfassung auf den Angreifer nehmen. Okay. Geht doch weiter. Okay. Am Ende der Angriffphase, wenn diese Karte verdeckt ist, und du im Feuerwinkel eines gegnerischen Schiffes bist, darfst du diese Karte aufdecken und 2 Charges ausgeben. Wenn du das tust, darfst du einen Bonusangriff machen. Zu Beginn der Systemphase entferne diese Condition Card. Okay. Sprich, das, wenn man zweimal verteidigt hat und eine Zielerfassung auf den Gegner nimmt und diesen Bonusangriff nicht durchgeführt hat bis dahin, kann man tatsächlich seine Charges somit wieder auf 4 aufladen. Das schon mal vorweg. Ne? Mhm. Das heißt, somit könnte man diesen Effekt zweimal nutzen. Bonusangriff. Ja. Ich hoffe, ich habe das richtig. Okay, nochmal kurz zur Erklärung. Also, wenn man verteidigt, gewinnt man einen Charge zurück und man darf eine Zielerfassung auf den Angreifer nehmen. Ist ja grundlegend gut.
Ja.
Das kann man die ganze Zeit auch so durchziehen, wenn mich nicht alles täuscht.
Das kannst du.
Beginn der Angriffsphase. Wenn diese Karte verdeckt ist, das wird sie eh sein, ne? Und du im Feuerwinkel des Gegners bist, darfst du sie umdrehen, wenn du willst. Nur wenn du sie willst, darfst du sie umdrehen. Dann 2 Charges ausgeben und einen Bonusangriff machen. Beginn der Systemphase, entferne diese Karte.
Genau, dann kannst du
Während der Systemphase darfst du, lese jetzt mal die Pilotenfähigkeit vor, während der Systemphase darfst du eine dieser beiden geheimen Condition Cards dir selber zuweisen.
Das heißt ja nicht während der ersten Systemphase, sondern während jeder Systemphase. Das heißt, solange du genug Charges hast, hast du am Anfang verlierst du deine 2 Charges und die laden sich dann irgendwann wieder auf. Du kannst dann im Grunde in jeder Runde könntest du erneut eine dieser geheimen Condition Cards ablegen.
Genau. Und wenn die Karte einmal offengelegt wird, bleibt die offen, weil es steht nirgends, dreh sie wieder um. Das ist das Entscheidende, damit die Mechanik abgerundet ist am Ende und es dann Sinn ergibt. Genau. Ende der Angriffsphase, wenn diese Karte immer noch verdeckt ist, darfst du sie und Gegner, wie gesagt, im Feuerwinkel drin bist vom Gegner, darfst du die umdrehen, dann darfst du sie offenlegen, um 2 auszugeben, um dann den Bonusangriff durchzuführen.
Aber
das heißt, du kannst aber auch nur zweimal dir eine Zielerfassung holen, weil du nicht mehr wie 4 Charges haben kannst.
Das ist korrekt.
Weil das heißt ja Recover ein Charge, also gewinne einen zurück. Sprich, das finde ich aber gut, das schränkt es ein bisschen ein. Okay, ist ein bisschen komisch im ersten Moment, aber an sich gar nicht so schwer. Auch wenn du das dann, wie gesagt, Beginn der Systemphase, zack, und der Text nach oben liegt, dann musst du die Karte auch ablegen. Ist die noch verdeckt, bleibt die liegen. Dann wird das Ganze logisch am Ende. Klingt ein bisschen holprig, aber funktioniert. Und wenn du verteidigst, auch dann deckst du sie auch auf und dann bleibt sie auch offen. Und dann kannst du deinen Bonusangriff nicht durchführen, weil die schon offen ist. Auch interessant.
Genau. Das heißt, dann machst du so ein bisschen so, Surprise, da bin ich, blibla. Genau. Also entweder machst du, in Zielerfassung, ich weiß, wer du bist, oder ich greife dich an, weil
der Bonusangriff geht tatsächlich nur, wenn dieses Schiff diese Runde nicht angegriffen wurde. Nur dann ist es in der Lage, den Bonusangriff zu nutzen.
Genau. Das ist die Logik dahinter, jetzt haben wir es. Aber im nächsten Satz heißt es ja, at start of the system phase,
remove this condition. Genau. Das heißt, wenn der Text zu lesen ist. Sonst hat er keine Wirkung, der Text. Sonst ist er nicht da.
Genau, also wenn der Text, du hast das durchgeführt, was da drauf steht, du hast dann wahrscheinlich eine Zielerfassung,
genommen. Da war es das aber dann gewesen.
Genau,
wenn du die Zielerfassung gemacht hast, hast du den Effekt genutzt und die Karte ist schon offen. Dann ist kein Bonusangriff mehr möglich.
Genau, dann legst du in der Systemphase diese Karte wieder, dann nimmst du sie wieder weg und könntest dann theoretisch in der nächsten Runde wieder eine von den beiden, den beiden Karten Conditions nehmen.
Genau. Weil das Tolle ist ja, der Gegner weiß nicht, welche von den beiden du nimmst.
Genau das.
Das ist das tolle, wahnwitzige Supermechanik daran. Der Gegner weiß nicht, welche. Und da so viel Text drauf ist, verwirrt man den Gegner dadurch noch zusätzlich. Super.
Oder einen selber.
Ich glaube, wir haben die Karte grob geschnallt. Deshalb springen wir einfach mal zur nächsten. You'd better mean business. So. auch die wird natürlich verdeckt, hingelegt und auch die wird aufgedeckt, wenn man verteidigt. Nachdem du verteidigt hast, darfst du 2 auf Charges ausgeben. Wenn du das tust, führe einen Bonusangriff gegen den Angreifer durch. Ist schon mal cool. Das heißt, die eine Karte heißt, du schießt auf ihn, du verhinderst dadurch den Bonusangriff. Bei der anderen heißt du schießt darauf. Oh, das löst deinen Bonusangriff aus. Aber nur auf den Angreifer. Das heißt, wenn du von der Seite angreifst, ist eigentlich am besten. Da außerhalb vom Feuerwinkel von der
genau, Feuerwehr. Das ist auch hier, you may spend, also musst du es ja nicht zwangsläufig tun.
Nee, das nicht, du musst es nicht. Aber die Karte ist so oder so offen, dass der Gegner weiß, welche du hast. Okay, wie gesagt, dann hat man die Möglichkeit, den Angriff zu machen. Zu Beginn der Angriffphase, wenn diese Karte verdeckt ist und du im gegnerischen Feuerwinkel bist, darfst du sie aufdrehen, aufdecken. Wenn du sie aufdeckst, bekommst du 2 Charges zurück. Zu Beginn der Systemphase entferne diese Condition Card. Wow, ich glaube, das ist echt interessant. Es ist komplex und man muss sein Hirn erstmal drum wickeln um die ganze Geschichte.
Oh ja.
Aber
ich habe bei Facebook auch verschiedene
Flowcharts schon gesehen. Also, gell?
Charts, hast du auch? Genau, so Charts gesehen, wo die dann das irgendwie voll aufgedröselt haben. Also wenn ich den noch finde, dann packe ich den mal in die Shownotes mit rein. Das fand ich sehr
spannend. Ich finde es auch sehr interessant. Also ich glaube, wenn man sich intensiv damit befasst, kann man da wirklich was Spannendes draus machen. Aber man muss es wirklich hundertprozentig verstehen und vor allen Dingen, man muss es dem Gegner auch gut erklären können, weil das gehört ja mittlerweile mit zum Spiel.
Mhm.
Ja, genau.
Das Problem ist halt einfach nur, wenn du...
Wann wechselst du auf welche Condition, verflucht?
Genau, und vor allem, wann kannst du sie dann wirklich auch noch einsetzen? Weil du hast anfangs, gibst du in der Aufstellphase, gibst du ja 2 Charges aus, hast also nur noch 2. Genau. Das heißt, du musst irgendwie es schaffen. Mhm. Also das, primär würde ich wahrscheinlich davon ausgehen, oder würde ich sagen,
das ist ja ganz einfach, das aufzuladen.
You should thank me sollte die erste Art sein. Das ist das Erste, was du eigentlich hinlegst. Rein nur von der Spielpraxis her, dass du diese Charges aufladen kannst. Weil
das kannst du ja hiermit auch.
Ja, aber wenn du dich verteidigst, kannst du 2 Charges ausgeben,
um einen
Bonusangriff zu machen, klar.
Und das am Ende der
Phase, wenn du, also du lädst aber hier halt mit dem You'd Better Mean Business, lädst du halt nicht so schnell auf wie mit der anderen Karte.
Doch, wenn du nicht angegriffen wirst.
Genau, das machst du auch mit der anderen. Mit der anderen.
Sofort auf. Das heißt, du fängst an in der ersten Runde, nimmst You'd Better Mean Business. Du fliegst einen Meter von vorne, ist nichts passiert, Ende der Angriffsphase.
Ja, so rum denkst
du, okay. Du musst aber im Feuerwinkel des Gegners sein. Also man muss schon im Feuerwinkel sein. Okay, gut. Bedingung ist, man muss im Feuerwinkel sein. Dann deckt man es auf, dann kriegt man 2 Charges, wenn man nicht angegriffen wurde. Es ist halt ein bisschen ein Pokerspiel. So oder so, es ist ein Pokerspiel. Zum Guten wie zum Schlechten. Hat was für sich. Ich bin sehr gespannt, aber es erfordert auf jeden Fall gerade am Anfang eine Menge Konzentration, dass man da keine Fehler macht.
Das ist so eine Karte, also wenn du einen Gegner hast, der sein Wesel fliegt, denk zweimal drüber nach, was du machst.
Ja.
oder lass den Gegner zweimal drüber. Ja, bist du sicher, dass du das kannst? Ja, ich nicht.
Mit etwas Glück macht der Spieler sogar die Fehler, der Sam Wessel spielt. Und von daher kann es auch sogar ein Vorteil sein für den Gegner. Weil wenn man da einmal was vergisst, ich denke, dann kann man sich da einiges damit kaputt machen. Da hat man einfach keinen Vorteil davon und dann hat man einfach nur einen 5er in die Piloten, das war's.
Was aber auch schön ist. Ich finde
die Piloten auch schön. Sag mir jetzt mal, was der kostet.
Ja, das Schiff wird, ist ein Indie-5er Pilot. Die Fähigkeit kann dir jeweils einen Bonusangriff geben, je nachdem, wie du spielst. Wird, denke ich, dadurch, dass natürlich eingeschränkt ist, wird 80 Punkte.
Echt? 75, sage ich.
Höchstens. Boah, 75.
75. Als Belohnung für den Hirnschmalz, den man investieren muss.
2 Punkte teurer als Boba? Okay.
Ah, stimmt. Boba habe ich also recht hochgestellt. Ich finde die Fähigkeit von Boba halt recht interessant.
Mhm.
Weil es einfach so ein Dauerpräsentes ist, das unter jeder Bedingung funktioniert. Man muss nur wegbleiben von freundlichen Schiffen. Und wenn man Schiffe hat, wenn man eine kleine Liste hat, mit wenig Schiffen, was recht wahrscheinlich ist bei einer Fire Spray, kann man es auch entsprechend oft nutzen. Von daher, du pokerst mich hoch auf 76.
Okay, ich würde ein bisschen runtergehen. Ich würde dann ich hatte 80 gesagt, ich würde auf 78 gehen.
Nehmen wir ruhig die 77,5.
77,5, okay. Also
nehmen wir ruhig die 77,5.
Hm? Okay, also Leute, das wird spannend. Spannend. Schauen wir mal, was wir noch so haben. Wir haben noch ein 2er Indie-Pilot, Separatist Racketeer.
Mhm.
Unlimitierter Pilot.
Das wird jetzt blöd, ihn zu schätzen. Ne?
Ja, der muss halt günstig werden.
Ich kann dir das ziemlich genau sagen. Also wenn der nicht genau 62 kostet, weiß ich es auch nicht.
So wie der Bounty Hunter.
Ja. Das ist exakt auf. Das gleiche Schiff,
ja.
Nur eine andere Fraktion.
Finde ich auch sinnvoll. Also sagen wir 62,5, damit die Leute 62 tippen können.
Nimm 61,5.
16,5.
Ja, nehmen 16,5. Einfach nur, vielleicht machen sie ihn ja günstiger, weil es eine andere Fraktion ist. Könnte ja, ja sein.
Ist richtig.
Ich glaube es zwar nicht, aber spaßeshalber ist halt mit drin. Ist der Freifahrtschein für alle.
Ich würde
einmal das, wie heißt das los? Das ist euer Buy.
Ja. gerade mal gucken. Ich würde die nächste auch einfach nochmal kurz angehen. Haben wir im Grunde auch schon gesehen. Das Simple Man kommt noch als Crewkarte, Jango Fett. Und das ist jetzt, was ich am Anfang angesprochen habe, für Separatisten oder für Scum, kann also für beide Fraktionen genommen werden, was ich sehr cool finde, ist natürlich etwas, was für die Scum-Fraktion dann auch einfach nochmal, auch wenn es ich sag mal, jetzt nicht so die Masse ist, aber es bringt nochmal was Neues mit in die Scum-Fraktion mit rein. Und ich glaube, die Fähigkeit ist identisch zur Schiffsfähigkeit, wenn ich das gerade richtig sehe.
Nein, ist anders.
Ist was anderes. Okay. Hier heißt es dann.
Der gleiche Bonus, nur andere Kosten.
Genau, hier, wo haben wir denn jetzt? Jetzt bin ich hier voll lost. Voll raus, da ist er. Also, während du verteidigst oder einen Angriff durchführst, kannst du deine Zielerfassung auf einem gegnerischen Schiff ausgeben, um eines der gegnerischen Schiffsergebnisse oder der gegnerischen Ergebnisse in ein, nein, es ist gelogen, um eines der gegnerischen Fokusergebnisse in eine Leerseite zu wechseln. Also nochmal, wenn du angreifst oder verteidigst, kannst du deinen Lock ausgeben, wenn du eins auf dem Gegner hast, um eines seiner Fokusergebnisse in eine Leerseite zu drehen.
Ja,
also
das sind. Es ist immer nur schwierig, einen Lock auszugeben. Defensiv, vielleicht offensiv, weiß ich nicht, ob das geil ist, einen Lock auszugeben.
Ja, vor allem in eine Leerseite zu drehen.
Ein Auge in eine Leerseite drehen. Es ist schon gut, klar, du kannst damit verhindern, dass der Gegner seinen Fokus nutzt, um dir Schaden reinzuhauen oder seinen Fokus nutzt, um auszuweichen. Aber da muss das Ergebnis schon gut sein, es muss eine entscheidende Stelle sein im Spiel, sonst würde ich meine Zielerfassung jetzt nicht zwingend unbedingt immer ausgeben wollen.
Ja, also du musst im Grunde wenn dein eigener Angriff recht gut ist, dann kann man es machen. Ja, wenn du keine Zielerfassung ausgeben hast, super. Beim Verteidigen, klar. Ich meine, wenn du halt wirklich die volle Breitseite bekommst und der Gegner hat halt irgendwie einen Fokus, ja, also gerade bei so Macht-Usern ist das natürlich immer so ein Ding. Oh, ich habe hier zwei Hits. Na, guck mal, diesen Fokus gebe ich dir jetzt mal nicht.
Ja, Django ist gut gegen Jedis. Haben wir ja schon mal gehört und gesehen. Zumindest eine Weile, bis er den Kopf abgeschlagen kriegt.
Ja, also gegen Mace wolltest du nicht einsetzen, ne?
Nee, gegen Mace ist er eher kacke, aber gegen alle anderen. Naja, sag mal, was der Typ kostet. Ja,
also der wird wahrscheinlich so teuer nett. Also der wird schon was kosten, aber ich glaube, der wird sowas um die 5 Punkte, mehr glaube ich nicht.
Ich hätte jetzt sogar 4 gesagt, also mach mal 4,5.
Ja? 4,5, ja, siehst du, super, treffen wir uns doch in der Mitte wieder. Ich glaube, ich finde, das ist schon sehr hoch kalkuliert. Mit 4 bis 5 Punkten. Also ich glaube, dafür ist halt einfach das, was er ausgeben muss, ist zu wertvoll für so ein. Das ist situationsabhängig. Also ich glaube, 4,5, also zwischen 4 und 5 Punkten ist er schon wert, aber ich weiß nicht. Sollten wir mal schauen. Ne? Da können wir, Achtung, Trinkspiel, gespannt sein.
Sehr schön, ich bin auch gespannt.
Schauen wir mal, was noch kommt. Ach, guck mal, du kriegst es schon wieder. Wahnsinn.
Das war Absicht. Gibst du.
Ja, natürlich.
Also wieder. Eine Crewkarte. Separatisten oder Scum auch. Finde ich interessant. Zwei Charges, die sich nicht aufladen, hat es aber nur dabei dieses Mal als Crew. Aufstellung, verliere 2 Charges. Während der Systemphase darfst du dir eine deiner geheimen Conditions dir selber zuweisen, welche die gleichen sind wie beim Schiff. Zu Deutsch, man kann das Gleiche benutzen, aber man muss sich erstmal irgendwie schaffen, 2 Charges zu beschaffen. Denn man startet sozusagen das Spiel mit 0 Charges von den 2 möglichen. Das heißt, man muss ein bisschen mehr pokern, dass man auf die 2 Charges kommt oder ein bisschen mehr Glück haben, damit man es überhaupt nutzen kann. Von daher, denke ich mal, sind wir hier mit 5 Punkten Spaß dabei.
Ja, wollen wir uns wieder auf 4,5 einigen?
Ja, bin ich dafür.
Ja, also ich glaube auch, das ist schon sehr klar, so ein zweiter Angriff ist super, ne, so ein Bonusangriff finde ich cool, aber so teuer wird die als Crew nicht, weil es ja schon super komplizierter trotz alledem ist mit den ganzen Dingern da.
Ja, es ist ein bisschen anstrengend auf jeden Fall. Wenn man es viel spielt, denke ich, geht's, aber muss erst mal reinkommen.
Das stimmt.
Ja. Dann, oh, du kriegst was Tolles.
Ich krieg was Tolles. Haben wir aber auch schon ein paar Mal, jetzt schon ein paar Mal drüber gesprochen. Wir kriegen eine Crew-Karte, die fraktionsunabhängig ist. Hondo Onaka. Quasi der Liebling aller, ja, nicht nur Rebels, sondern auch Clone Wars schauenden, super lustiger Typ, sehr gewitzt auf jeden Fall. Der ist für alle Fraktionen möglich spielbar. Der hat eine Aktion. Wähle zwei Schiffe in Reichweite 1 bis 3. Warte mal, off dead, friendly or each other. Also entweder zwei freundliche Schiffe oder zwei feindliche Schiffe.
Mhm.
Ja, das heißt, du musst aber schon entweder zwei freundliche oder zwei feindliche auswählen. Also du kannst jetzt nicht sagen, ein freundliches und ein feindliches. Das geht an dieser Stelle nicht. So lese ich es zumindest raus.
Richtig.
Koordiniere davon eines und das andere kriegt einen Jam-Token, unabhängig von der Reichweitenbegrenzung. Das ist natürlich so ein bisschen auch zweischneidiges Schwert, aber es passt halt auch zu Hondo. Hondo ist halt der streichelt dir mit der einen Hand über die Wange und mit der anderen klaut er dir einen Blaster. Ja, so
genau.
Finde ich cool.
Genau so ist er.
Ja. Passt halt also, zum Charakter. Super cool. Ist eine schöne Möglichkeit. Also vor allem, ja. Ich glaube, es gab da sogar schon erste, was diese Koordination von fremden Schiffen angeht, koordinierst du die selber oder macht das jemand anders? Das wurde schon, glaube ich, irgendwo auch mal angesprochen, wie das geht.
Es ist tatsächlich so, wenn ich es richtig mich entsinne, was mich überrascht hat, aber ich trotzdem gut finde, wenn man gegnerische Schiffe koordiniert, heißt es nur, man koordiniert. Aber was das Schiff dann macht, welche Aktion, wählt das Schiff anscheinend selber aus. Genauso auch jetzt bei einer Fassrolle, wählt das Schiff dann selber aus, ob es rechts, links, vorne oder dann rechts, links, nach vorne oder nach hinten ausrichtet oder mittig. Genauso auch beim Schub. Also so oder so ist es eher, ich glaube, eher öfter bei eigenen Schiffen eingesetzt wie bei gegnerischen.
Ja, ich habe hier gerade den Text aus dem Q&A. Also ist die Frage wurde gestellt, kann Hondo ein feindliches Schiff koordinieren? Wenn ja, wählt er die Aktion, welches dieses Schiff durchführt? Und es heißt dann ja, Hondo kann ein feindliches Schiff koordinieren. Wenn Hondo das tut, wählt der Controller, also dem das Schiff gehört, wählt dann entsprechend die Aktion aus. Also hast du ganz richtig im Kopf gehabt. Ich sag nur, das muss koordinieren. Das kann natürlich auch richtig gemein sein, je nachdem, was du halt eventuell schon als Aktion gemacht hast.
Genau, je nachdem, was da übrig ist oder was an sich überhaupt zur Wahl steht, kann das auch total blöd sein. Ne?
Richtig. Das kann also schon auch wehtun unter Umständen.
Also ich finde es schon cool, ist eine super lustige Sache. Ich denke sogar in Verbindung mit Machtnutzern kann das richtig cool sein, weil dann koordinierst du halt irgendeinen, okay, und dann jammst du halt den Machtnutzer. Mein Gott, was soll's, ne?
Mhm.
Nur als Beispiel. Ich finde den richtig cool. Also kann man bestimmt sehr, sehr viel machen und ich denke, der wird gar nicht so günstig.
Nee, also ich glaube, das wird so einer ich hätte jetzt wahrscheinlich so zwischen 9 und 10 Punkten gesagt, weil die Fähigkeit schon ziemlich, ziemlich cool ist. Ich denke nur.
Ich denke, weil ein Jam dabei ist, irgendwie zwingend, der ist jetzt zwangsweise dabei. Nur mit einem gegnerischen Schiff geht es hier gar nicht.
Richtig.
Von daher, oder freundlichen, von daher würde ich fast sagen, 7 Punkte.
7? Okay. 8,5?
Ja.
Okay, cool. Trage ich ein. Ja, okay, 7. Ist natürlich, gut, du kannst ja, das wissen wir aus den Regeln, du musst ja mindestens zwei Schiffe in einer Staffel fliegen. Das heißt, wenn du den irgendwo einsetzt, dann ist es natürlich gerade so, wenn du zwei große Schiffe hast, zum Beispiel so zwei YT 1300, du kannst ja auch auf Rebellenseite spielen, problemlos. Das könnte natürlich gerade, wenn du dann auf dem einen vielleicht dann einen Lando hast, Perceptive Co-Pilot, du hast da dann deine zwei Fokus, einen jammst dir den weg, den anderen hast du schön koordiniert. Das ist, glaube ich, schon ganz cool. Das könnte funktionieren. Man muss halt mal gucken, wobei ich wähle ein Schiff in Reichweite 1 bis 3. Nein, nein, das geht gar nicht. Du kannst dich ja gar nicht selber auswählen.
Da steht ja 2. Moment, ich muss mal schauen, ob mir wirklich 1 bis 3. Ja, genau, richtig. Ja, sich selbst geht's nicht.
Sich selbst geht's nicht. Das heißt,
du brauchst eine Dreischiffliste.
Drei Schiffliste.
Pflicht, sonst funktioniert es nicht bei sich selbst, nur bei den Gegnern. Und nur für die Gegner würde ich es auf keinen Fall mitnehmen.
Nee. Also ich meine, das Jam ist lustig und du kannst deine Gegner ein bisschen verwirren damit, aber letztendlich kannst du natürlich auch einen Vorteil für den Gegner bringen, wenn du vergibst ja deine eigene Aktion im Zweifel.
Exakt.
Ja, also es ist zweischneidig, so wie Hondo halt ist.
Genau. Deshalb lass uns lieber runtergehen auf 7,5.
Das ist in Ordnung. Das können wir machen.
Die nächste Karte ist übrigens die Slave One wieder mal als Titel. Diesmal in einer neuen Ausführung für Separatisten und Scum. Mhm. Und die erzähle Dennis und ich bin ganz schnell AFK. Bis gleich.
Super. Ich bin überrascht. Also, wir haben die Slave One. Die ist wieder limitiert an dieser Stelle. Heißt also auch ganz klar, wir können diese Slave One nicht mit der anderen Slave One in irgendeiner Form, also die schon vorhandene Slave One aus der Fraktion der Scum nutzen. Und hier heißt es, während du einen Primärangriff oder einen Angriff in deinem Primärfeuerwinkel, also nach vorne gerichteten Feuerwinkel durchführst und wenn Gegner in deinem Heck sind, hier wird dann extra dieser Heckfeuerwinkel nach hinten zeigend nochmal extra gezeigt, kannst du einen deiner Hit-Ergebnisse in ein Crit-Ergebnis switchen. Und zusätzlich erhältst du einen Gunner-Slot. Jetzt natürlich schlecht, René ist nicht da, aber er kommt mit Sicherheit gleich wieder. Kurz meine Gedanken dazu. Das erinnert mich so ein bisschen an Cyrano, muss ich gestehen. Cyrano hat ja eine ähnliche Art und Weise auch zu spielen. Da geht es natürlich darum, wenn du deine entsprechende Verstärkung hast nach hinten, kannst du dann auch, oder nach hinten, nach vorne, je nachdem, kannst du dann auch entsprechend dein Hit auf ein Crit-Ergebnis drehen. Ich glaube aber, primär wird man diese Karte mitnehmen, um den Gunner-Slot wahrscheinlich zu erhalten. Weiß ich jetzt aber an dieser Stelle nicht. Wird ein bisschen schwierig. Ich glaube, er ist wieder da.
Er ist es.
Er ist es, wunderbar. Ja, ich Slave One, mal kurz ja. Drauf. Ich hab gerade so ein bisschen den Vergleich gestellt, auch wenn der vielleicht ein bisschen weit hergeholt ist, aber so ein bisschen dieses mit Cyrano. Wobei Cyrano halt nur nach vorne oder nach hinten seine Fähigkeit nutzen kann, aber es sind halt die gleichen Zeichen auf der Karte, wie bei Cyrano.
hier ist deshalb absolut ähnlich, ne? Ja, ich meine, das Schöne ist schon, wenn du Gegner verfolgst, du bist halt der Verfolger in der Situation. Mhm. Verfolgst kannst du einen Hit in Grit tauschen. Ohne eine Einschränkung. Gut, du musst halt, wie gesagt, der Verfolger sein, du musst hinter dem Gegner sein, wenn der Gegner natürlich eine harte Kurve schlägt. Kannst eine enge, harte Kurve schlägt, wirst du nicht dranbleiben können mit der mittleren Base. Und dann verliert der Titel seine Wirkung. Aber ich denke mal, bei vielen Schiffen, gerade wenn du große Schiffe jagst, fährst du damit sehr gut. Und egal, in welchem Zustand du dich befindest, du kannst immer einen Hit in Grit ändern.
Genau.
Jetzt und du kriegst den Gunner nochmal oben drauf.
Sehe ich auch gerade. Ich hab eine ganz wichtige Sache ganz komplett falsch erzählt. Also, wir müssen nochmal diesen Text ganz kurz durchgehen. Während du einen nach vorne ausgerichteten Primärangriff durchführst, also wie gesagt, wichtig.
Nicht primär. Stopp. Nein, es ist nur ein Angriff. Und der muss nach vorne im Standardfeuerwinkel sein. Also theoretisch könnte es auch eine Rakete sein.
Oder theoretisch. Ein Torpedo. Und du bist im gegnerischen Heck. Also das heißt also wirklich, der komplette rückwärtige Base-Bereich wird hier genommen. Also das ist alles, was hinter dem Strich an der Base ist. Wenn du in diesem Bereich des Gegners bist, kannst du einen deiner Hits in einen Crit drehen. Ist schon eine coole Sache. Ist, glaube ich, auch gar nicht so günstig. Vor allem, du kriegst ja diesen Gunner-Slot mit dazu.
Exakt. Gerade der Gunner macht das nochmal zusätzlich, wertet das nochmal auf, das Ganze. Es gibt ja schon einen Titel für die Fire Spray. Im Scum-Bereich zumindest, dem Marauder. Auch der macht einen Gunner-Slot dabei. Und das ist gut, bei dem ist halt, wenn du dann einen primären Heckangriff durchführst, kannst du einen Würfel wiederholen. Der kostet 6 Punkte. Primäre Heck, Feuerwinkel, Angriff, 6 Punkte, einen Würfel wiederholen und einen Gunner-Slot. Von daher denke ich, sind wir hier in einem ähnlichen Bereich.
Ja, denke ich auch. Also ich denke auch so, also der andere Slave One-Titel, der liegt bei 5 Punkte, der ist natürlich
viel zu günstig.
Ist auch komplett was anderes. Ja, du kriegst halt
absolut.
Torpedoslot dazu und hast dann deine Ecken bzw.
Du kannst das Manöverrad umstellen, das ist unglaublich.
Das ist halt richtig, richtig krass. Ich denke auch, dieser Titel kommt etwa aufs Gleiche. Auch so 6 Punkte würde ich auch schätzen, das ist wie der Marauder, vielleicht eher 7.
6,5 und alles gut.
Hm? Ich denke, darauf können wir uns einigen. Das klingt auf jeden Fall gut. So, dann mach mal weiter.
Mach ich weiter. Cool. Dann haben wir Boba Fett als Gunner. Wer hätte es gedacht? Das heißt, man kann die schönen Familienzusammenführungen machen. Man nimmt Jango Fett in der Firespray mit dem Slave One-Titel und dann den Boba Fett als Gunner reingepackt. Scum und Separatisten, der geht für beides, Tatsache. Mhm. Während du einen Angriff durchführst, wenn da kein anderes Schiff im Feuerwinkel ist, also sprich, man hat nur ein Schiff im Feuerwinkel, darfst du ein Auge in einen Hit drehen. Mhm. So eine Firespray hat halt 2 Feuerwinkel. Ne? Einmal vorne, einmal hinten. Das gilt bei beiden Angriffen. Wenn man kein gegnerisches Schiff, also klingt wieder nach so einer Endgame-Geschichte, nach so einem Late-Game-Ding. Was ja an sich cool ist. Und die Chance, mit einem Jango Fett, einem 6er-Piloten ins Late-Game zu kommen, ist meistens auch ganz gut. Mhm. Das passt schon.
Ich glaube, du kannst das hier natürlich relativ gut überlegen.
Aber es hat halt im frühen Spiel praktisch oftmals keine Wirkung.
Ja, ich glaube, du wirst halt da ein bisschen gezwungen zu sagen, schieße ich jetzt nach vorne, weil ich da eventuell dann nur einen Gegner stehen habe, während hinten in meinem Heckfeuerwinkel 2 Gegner stehen.
Ich glaube, das ist egal, weil es zählen immer alle Feuerwinkel, wenn mich nicht alles täuscht. In also, the attack arc. Steht nicht in this attack arc oder in the attack arc you are attacking oder sowas. Da steht er ja nicht.
Also, wobei, das heißt ja, wenn du einen Angriff durchführst.
Ja.
Wenn kein anderes Schiff.
Ach so, im Attack Arc, ja gut.
Ich denke, es bezieht sich schon auf
diese aktive.
Auf diesen aktiven, ja. Das heißt, du überlegst dir, wenn du eine Slave One fliegst, die natürlich eine Firespray, die 2 Feuerwinkel hat, überlegst du dir vielleicht, schieße ich jetzt nach vorne, um den einen eventuell einen leichteren Angriff auf den einen zu haben, weil da halt nur einer fliegt, oder schieße ich nach hinten und habe halt keinen Bonus mit Boba.
Ja, also gebe ich dir recht, ja. Ich denke auch, du hast da recht, und es ist tatsächlich nur der aktive Feuerwinkel gemeint in dem Fall. Während du einen Angriff durchführst, there are no other ships in the attack arc.
Ja. Also könnten Wording besser schreiben können, wenn sie es wirklich so meinen, dass man schreibt in this attack arc. Ja, das.
Ja. Gerade beim Schiff, das 2 Feuerwinkel hat, wäre es schön, wenn man es dazu gesagt hätte.
Vielleicht gibt es da noch direkt irgendwie zu Beginn irgendwie im FAQ irgendwas, wo es nochmal angedeutet wird oder gesagt wird, dass es immer jedweder Feuerwinkel sein kann, wie auch immer. Ich glaube aber, es bezieht sich wirklich auf den jetzt.
Doch, klar, ist es. Ist es, weil es ist ja der Attack-Arc und nicht Firing-Arc. Wäre es Firing-Arc, wäre es ein x-beliebiger, aber Attack-Arc heißt der, in dem du angreifst.
Richtig, stimmt.
Das heißt ja Feuerwinkel und nicht Angriffswinkel. Und da Angriffswinkel geschrieben ist, heißt das automatisch, hey, das ist dieser aktive, von dem du jetzt gerade einen Angriff durchführen willst.
Stimmt. Dann haben wir es doch, da haben wir es immer auch einig.
Ja,
super.
Gelöst. Prima. Ja. Ja, toll. Dann ist er auch doch besser. Ein bisschen besser, wie ich dachte.
Ja. Aber ziemlich, ich glaube, sowas, also ich glaube, also wir haben Django auf 4,5 geschätzt. Ich glaube, der wird einfach als Gunner ein bisschen teurer, weil er halt natürlich, ich sag mal, du musst nichts dafür ausgeben, du musst halt nur eine Bedingung erfüllen und die kannst du dir im Regelfall beim Schiff auch noch aussuchen. Also bei so einem Schiff wie in der Firespray mit 2 Feuerwinkeln. Natürlich jetzt, wenn du sie auf einer
richtig
drauf hast, dann ist es natürlich nicht so.
Es erhöht die Chance, dass du es nutzen kannst, nochmal deutlich mit einem Feuerwinkel, weil er hat ja 2.
Richtig. Deshalb würde ich trotzdem sagen, er wird ein bisschen teurer als jetzt als der Django als Crew, wird der Boba als Gunner vielleicht sowas um die. Also ich hätte jetzt gesagt mal 6 Punkte.
Da wäre ich auch gewesen, deshalb nehme ich jetzt die 7, also 6,5 dann.
Top. Gut.
Willst das ist halt eine schöne passive Modifikation, die auch wunderbar funktioniert, wenn man gestresst ist.
Das ist richtig.
Mhm.
Das
ist toll.
Was ich mich jetzt gerade nur frage, wenn du den Slave One-Titel mitnimmst, kriegst du denn, also gehen wir mal davon aus, dass die Upgrade-Slots, die Slave One jetzt mit sich führt, identisch sind mit denen. Nee, dann hast du trotzdem nur einen, du hast nur einen Gunner-Slot dann. Du musst also, um Boba mitzunehmen, brauchst du definitiv den Slave One-Titel.
Ja, Slave One oder Marauder geht ja nicht. Der ist ja nur bei Scum.
Genau, das ist eine reine.
Doch, es geht. Django kann ja auch bei Django Fett kannst du ja auch bei Scum spielen.
Boba. Also den Boba Gunner meinst du jetzt was?
Boba Gunner, Django Fett Pilot und Marauder Titel, es geht, tatsächlich.
Nee, Django ist ja eine reine Separatistenkarte als Pilot. Oh,
stimmt. Ah, stimmt, natürlich. Die Piloten sind ja nur eine Fraktion. Es sind nur die Crew-Karten und die Gunner-Karten, die über beide Fraktionen gehen. Entschuldigung. Nee, dann geht's natürlich nicht. Dann brauchen wir bei Scum natürlich zwangsweise den Marauder-Titel, um ihn mitzunehmen, den jungen Boba Fett als Gunner. Und bei Separatisten braucht man zwangsweise den Slave One-Titel.
Richtig, genau.
Das oder heißt, den neuen Slave One-Titel bei Scum. Geht auch. Gibt ja auch einen Gunner-Slot. Also mal zwei Möglichkeiten, an beiden, die man nehmen.
Genau, das heißt aber natürlich, dann wird er ja schon, eventuell müsste er dann günstiger werden.
Ja, glaube ich nicht.
Weil du ja gezwungen bist, irgendwo in Gunners sozusagen. Gut, du kannst natürlich auf dem YT-1300 hier auf dem Lando-Falken halten, da hast du Gunner-Slots mit drin.
Mhm. Du kannst den überall reinsetzen, wo ein Gunner-Slot da ist, und das ist viel bei Scum.
Es ist halt jetzt natürlich die Frage, gehen wir bei
Denga. Gibt's Denga mit Gunner-Slot? Oder täusche ich mich jetzt?
Ich glaube, warte, Jumpmaster ist das hier. Denga hat einen Gunner-Slot, ja?
Das ist natürlich auch interessant. Denga mit dem jungen Boba drin.
Und das wäre so.
Das geht auch bei einem Bonusangriff.
Und das wäre sogar im Fluff, wenn man mal an.
Ja, und es wäre richtig, richtig übel.
Ja. Hätte was. Hätte wirklich was. Ist interessant. Also ich glaube doch, wir bleiben aber punktetechnisch, denke ich, doch hier bei den 6,5. Ja.
Ja, okay. Ja, wir bleiben aber bei den 6,5. Ist immer eine kleine Einschränkung da.
Ist es, ja, natürlich, klar.
Ja, okay.
Gut. Kommen wir zur vorletzten Karte, die uns das Päckchen hier mitbringt. Ist ein weiterer Gunner-Slot. Der Weapons Systems Offizier, ja, der
Waffensystemoffizier. Ja. Klingt doch militärisch-technisch.
Genau. Nachdem du eine Spezialattacke mit einer Lock-Voraussetzung durchgeführt hast, kannst du ein Lock auf den Gegner erhalten. Wir hatten vorhin von dem TIE Defender gesprochen, von dem Piloten. Wäre ja so vom, also gut, hier geht es natürlich um die Spezialattacke. Was ist eine Spezialattacke? Also alles, was nicht Primärangriff ist.
Genau, eine Kanone, ein Torpedo, eine Rakete. Mehr gibt's nicht, glaube ich.
Cool. Du schießt deine Rakete ab. Ja, du musst dann würfelst du dein Reroll, nimmst, gibst deine Zielerfassung aus, würfelst dein Reroll und kriegst trotzdem dein Lock wieder.
Oder? Ja, richtig.
Ja, das ist ja schon irgendwie eine coole Sache. Und der ist auch nicht, nicht fraktionsabhängig. Den kann man auch in jeder Fraktion spielen. Wo würde sowas denn gut passen?
Das ist eine sehr gute Frage. Ist ja irgendwas, wo du auf jeden Fall auf Torpedos oder Raketen setzt. Oder eben Kanonen. Aber es muss halt auch einen Gunner-Slot haben. Der Gunner-Slot schränkt es dann doch schon wieder stark ein. Mhm. Was hat ein Gunner-Slot? Ein Y-Wing hat einen Gunner-Slot. Ja, aber schieße ich mit dem Y-Wing mit Torpedos um mich? Geht. Also prinzipiell ist ja nicht verkehrt. Man nimmt ein Torpedo, theoretisch, ich sage jetzt einfach mal rumspinnen, macht seinen Angriff, gibt es aus, macht danach kriegt direkt die Zielerfassung wieder, macht dann einen K-Turn und schießt den nächsten.
Mhm.
Geht.
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 Was mir gerade so in den Kopf gekommen ist, ich meine, ich weiß nicht, ob man das aber machen sollte.
Naja.
ISF? Spielst du den?
Ja.
Ohne Special Forces Gunner?
Und ja. Zwar?
Dem, du kannst halt auch deinen Spezialangriff nach hinten machen, also nach vorne und
hoch. Ja, genau, finde ich gute Idee, wenn der günstig ist. Aber ich denke, so ultra teuer kann er nicht werden, weil es ist immer noch ein Gunner-Slot, der dafür mitgenommen wird.
Du kannst es nicht jederzeit machen, du brauchst eine Spezialangriffsfähigkeit, Kanone.
Ja. Oft ist der Spezialangriff eingeschränkt, also die Anzahl ist eingeschränkt, meistens auf 1 bis 2.
Ja.
Ja. Und ist natürlich auch ein Spezialangriff mit der Zielerfassungsvoraussetzung. Und wo hast du die?
Das kennst du ja auch nochmal mega an. Ja, nur
bei Torpedos und Raketen.
Raketen.
Und nicht bei allen.
Da hast du in der Regel trotzdem ein bis zwei, vielleicht auch mal einen dritten, den du als Charge ausgeben kannst. Cluster Missiles. Also Raketen schon mehr. Es gibt bei den Raketen gibt es die Barrage Rockets und die Proton Raketen, die einen Fokus brauchen.
Die fallen raus, genau.
Der Rest wäre drin. Gucke ich noch mal ganz kurz bei den Torpedos. Alle Torpedos haben Requirement mit Lock. Das heißt, alle Torpedos und bei den Raketen bis auf zwei auch alle. Ja, ist trotzdem eigentlich ganz cool, weil du kannst dann halt, gehen wir mal davon aus, du schießt hier mit deinen Proton-Torpedos. Du schießt in einer Runde, du hast alles ausgegeben, was du hast, kriegst aber dein Lock wieder und kannst dann nächste Runde gerade nochmal versuchen, damit zu feuern. Finde ich irgendwie ziemlich stark. Du musst
das. Aber das Schiff, auf dem du den ganzen Kram dann spazieren fliegst, darfst nicht vergessen, der wird dann trotzdem nochmal teurer um diese Punkte. Und du hast schon in der Regel irgendwie eine teure Rakete oder Torpedo gekauft für das Ding. Und um die Zielerfassung zu bekommen, musst du ja auch erstmal was dafür tun. Und ein günstiges Schiff hat in der Regel eine niedrige Ini und kommt nicht so schnell an die Zielerfassung oder so gut ran.
Richtig, ja.
Der wird nicht so teuer.
Nee, also
zwei, vielleicht drei, wenn es teuer wird. Ich hätte auch jetzt zwei gesagt. Ich würde sogar 1,5 sagen, sogar bei dem ausnahmsweise mal.
Finde ich in Ordnung, bin ich voll dabei. 1,5, also teuer kann ich ja nicht.
Ich weiß auch noch nicht, wo man richtig gut einsetzen kann. Der TSF gefällt mir bisher noch am besten als Vorschlag.
Ja, die Idee finde ich irgendwie.
Gunner-Slot, was hat ein Gunner-Slot und.
Ja, das wird nichts zu. Also wenn ihr irgendwelche lustigen Ideen habt dazu, einfach her damit. Also wir sprechen auch gerne, da in der nächsten Folge mal drüber, was ihr so für Ideen hattet. Vielleicht finden wir irgendwas, interessant ist.
Das ist jetzt ja auch keine Karte, die man jetzt irgendwie nimmt als Grundidee für eine Staffel. Vielleicht bei den SF als einziges. Ansonsten denke ich, ist das so ein Beiwerk, das irgendwann mal plötzlich so seinen Platz finden wird, wo man denkt, oh, das passt ja in die Staffel, die es da gibt, perfekt rein. Und wertet da irgendwas nochmal auf und deshalb vielleicht noch ein Grund, dass es wirklich günstig wird.
Ja, also ich gucke gerade sowas wie ein ARK 1,70 hat einen Gunner-Slot, aber da auch
Zielerfassung, Voraussetzungen, der schießt keinen Torpedos, oder? Das lohnt sich doch nicht.
Er kann Torpedos schießen, aber ich glaube, dafür ist er einfach noch zu teuer.
Viel zu teuer.
Beim Lati Gunboard, das hat auch einen Gunner, die haben auch Missiles. Da wäre es vielleicht.
Ja, möglicherweise, aber.
Aber auch nicht, aber auch ja, weil da willst du ja in der Regel.
Die Multi-Missile-Pots eventuell.
Ja, die kannst du wahrscheinlich, weil der Multi-Missile. Kannst du nehmen. Ist Calculate und. Genau, das würde eventuell funktionieren.
Ja, eventuell. Das wäre vielleicht eine Option, einfach wenigstens die Uptime, dass du immer modifizieren kannst. Aber ich weiß noch nicht. Richtig anlachen tut es mich nicht.
Aber ist das nicht vielleicht sogar. Ich überlege gerade bei den Cluster-Missiles.
Cluster-Raketen? Ja, bei denen ist es auch interessant.
Da ist es, finde ich, sogar gerade sehr interessant. Du hast deinen ersten Angriff, du gibst deine Zielerfassung aus, kriegst direkt wieder eine und kannst beim zweiten Angriff, den du auf ein gegnerisches Schiff in Reichweite 0 bis 1 zu diesem Verteidiger durchführst, kannst du sie. Ah nee, kannst du nicht, weil es ist ja die liegt ja dann auf dem Schiff. Ach, scheiße, kannst du auch vergessen. Naja, das liegt ja auf dem erst angegriffenen Schiff und nicht auf dem zweiten. Wobei das geht, dann kannst du die Zielerfassung halt dann umlegen auf das nächste Schiff. Das muss man.
After you perform a special attack, you acquire a lock on the defender. Nee, umlegen kannst du sie nicht. Du kriegst sie auf die. Du
hältst
es
dann
einfach. Schiff, auf das du jetzt schon, auf das du dann geschossen hast, kriegst du es wieder.
Genau, und dann machst du ja deinen zweiten Angriff, deinen Bonusangriff, der ja auch noch als Special Attack gilt.
Du musst sie ausgeben. Nein, gar nicht. Du musst es nicht ausgeben. Tatsächlich, du könntest dadurch, wenn du möchtest, die Zielerfassung ändern auf das andere Schiff.
Ob das jetzt wirklich Sinn und Verstand hat, das werden wir vielleicht mal in irgendeiner anderen Folge besprechen können.
Wenn du vielleicht durch Glück das erste Ziel zerstörst, dann hat es einen Vorteil. Ansonsten ist es Käse. Aber naja, die Idee war toll.
Die Idee war super. Schön, dass du das
super. Ich fand es trotzdem cool.
Dann sprechen wir über die letzte Karte.
Illicit haben wir hier. Das heißt. Die Firespray hat einen Illicit-Slot. Wer hätte es gedacht?
Als Scum-Schiff oder nee, als mit Scum-Zeug hätte ich das vermutet.
Nee, schon als, es muss ja schon sein, als in dem Fall Separatistenschiff.
Ja, aber mit
Scum. Ist das eine Premiere?
Ist das eine Premiere?
Ja, es ist das erste Separatistenschiff mit einem Illicit-Slot.
Kenne ich mich mit den Separatisten gar nicht so gut aus, gebe ich
mal auf. Droiden haben es nicht so mit illegalen Sachen. Die haben das, womit sie programmiert sind, und das war's. Und von daher, illegale Sachen gehören nicht dazu.
Stimmt,
ja. Interessant. Okay. Was haben wir hier? Falsche Transponder-Codes. Ein Charge, nicht aufladbar. Ein Illicit-Slot. Nachdem du eine Zielerfassung auf ein Objekt erhalten hast oder ein Objekt dich in die Zielerfassung nimmt, solange du einen aktiven Charge hast, darfst du einen Charge verlieren und dieses Objekt, also Schiff, irgendwas, jammen. Und du darfst dabei Reichweitenbeschränkungen ignorieren. Das ist cool.
Ist halt nur einmal einsetzbar, aber ist eine coole Sache.
Es ist nur einmal einsetzbar, das ist richtig. Es sei denn, man hat es in der Scum-Staffel drin mit Jabba the Hutt.
plötzlich wird es auch interessant.
Geil.
Nicht schlecht.
Richtig gut, Jabba the Hutt, von dem haben wir lange nichts mehr gehört. Das könnte eine lustige Sache sein, weil das ist sowas, das findet öfter Anwendung, weil wann kriegt man eine Zielerfassung ab? Hey, öfter mal. Oder das Schöne ist, wann nimmt man was in die Zielerfassung? Auch da kann man es benutzen und den Gegner jammen. Das heißt, du nimmst den Gegner in die Zielerfassung und kannst ihn direkt danach jammen. Selbst wenn es nur einmal geht, selbst dann ist es toll.
Ja, doch. Ich gucke es gerade mal.
Also gucken, was hat eine Illicit Slot und einen fetten Torpedo dabei oder sowas? Torpedo, Zielerfassung und Jam raushauen. Wahnsinn.
Ja, und du brauchst halt aber auch, also wenn wir jetzt mal Jabba wirklich als Grundvoraussetzung nehmen, brauchst du natürlich auch ein Schiff, wo Jabba drauf passt.
Ja, den packst du hier auf den Partybus drauf, auf den Y&V 666 und fliegst den Dingen da durch die Gegend. Das ist doch super. Ja,
oder zur Not auch auf dem YT-1300. Da wollte er doch die ganze Zeit mit Sicherheit mal mitfliegen.
Und 1300, stimmt, da passt. Hat er zwei Crew-Slots für 1300er?
Ja, zwei Crew-Slots, ja.
Sehr schön.
Wäre eine Möglichkeit.
Das hat eine Idee, hat was, mag ich. Genau, finde ich sehr spaßig.
Vielleicht nochmal kurz zu Jabba. Für die, die ihn jetzt nicht direkt im Kopf haben, während der Endphase kannst du ein freundliches Schiff in Reichweite 0 bis 2 wählen und einen Charge ausgeben. Jabba kommt mit 4 Charges. Wenn du das tust, erhält dieses Schiff ein Charge von seinen ausgestatteten Illicit-Karten zurück. Das heißt, könntest du theoretisch das Ding bis zu 4-mal einsetzen.
Ich frage mich, was das Ding kosten wird. Ich denke jetzt gerade an die, wir spinnen noch ein bisschen mehr rum, an die First Order denke ich gerade, mit dem Xi-Shuttle, mit dem Agent Terex als Pilot, der 3 Illicits mitnehmen kann. Und die an Thais verteilen kann.
Kannst aber jedes Illicit nur einmal verwenden, glaube ich.
Ist egal, aber wenn das Ding günstig ist, kann das trotzdem super spaßig sein. Wenn du das Quickdraw gibst, zum Beispiel, du kannst es ja, oder? Oder mit mal, was macht Agent Terex? Moment, ich muss ihn nochmal nachlesen, schnell. Weil das finde ich gerade sehr spaßig.
Ist es so, dass du eine gewisse Anzahl von deinen Upgrade-Karten nimmst und diese dann auf freundliche TIE-FOs oder TIE-FS ausstattest. Und du kannst über den nur ein Illicit-Slot pro Schiff quasi ausstatten. Das heißt, du könntest das ohne Probleme an einen Quick-Draw weitergeben.
Mhm. Finde ich sehr interessant. Die Frage ist halt, wie macht sich dann insgesamt Agent Terex, so welche Rolle hat dann das Agent Terex-Schiff im Spiel noch, außer halt nur da zu sein, dieses blöde Illicit zu verteilen? Der muss halt noch eine andere spannende Idee haben. Ja, aber
der jammt ein bisschen hin und her. Der hat vielleicht ja selber noch einen Illicit dort, den er auch irgendwie
Der hat einen Jam und er muss ja die Illicits nicht verteilen.
Richtig.
Notfalls kriegt er einen Deadman Switch, hat er auch einen Job.
Wäre
dann Ziel wäre dann sein Job. Weil so teuer ist er nicht. Er geht mit 42 Punkten. Oh, ich finde das lustig. Ich denke, das ist eine witzige Idee.
Ja, und zur Not packst du da halt noch einen Tactical Officer drauf auf den Terex. Dann kannst du zumindest ohne Stress auch koordinieren. Dann hättest du damit vielleicht einen kleinen Koordinator noch mit dabei. Den du irgendwo.
Das ist auch eine schöne Idee.
Ja, müsste man. Das sind also so Dinge. Das ist schön, dass sie da so viele Möglichkeiten bringen. Und so mit einer Karte plötzlich hast du 3 Ideen. Das ist cool. Also das finde ich schön. Aber was kostet dieses Ding?
Ich sag mal, die ganze komplette Scum-Fraktion erfreut sich daran jetzt. Bin ich mir ganz sicher.
Ja, also außer die das Schiff dann kaufen müssen, weil die wollen das nicht. Aber
sagen eine Sache. Es ist halt bei dem Schiff. Es kommt ja mit vielen Scum-Karten. Immerhin, es sind 4 Scum-Karten.
Das wäre gut, wenn du mal den
Missile und 6 Hondo Onaka.
Ja, warte mal, du hast Django, du hast Sam, du hast Hondo, du hast Slave One Titel, du hast Boba und du hast die 2 anderen nicht limitierten, also nicht auf Fraktion. Also insgesamt hast du 7 Upgrade-Karten, die du in diesem Schiff mitbekommst, die du auch für Scum verwenden kannst.
Das ist eine Menge.
Das ist nicht wenig. Also das ist schon mehr als das, glaube ich, das gesamte Cardpack letztens mit sich gebracht hat. Also
ja. Das heißt, wenn wirklich ein Scum-Spieler einfach mal ein neues Firespray-Modell haben will und Interesse an 7 Upgrade-Cards hat, kann er das Ding trotzdem nehmen.
Ja. Und die Separatisten-Pilotenkarten kannst du trotzdem immer noch verticken. Also die kriegst du ja mit Sicherheit dann auch weg. Einen Abnehmer findest du dafür wahrscheinlich immer.
Ja, bestimmt. Ja. Schöne Sache. Mir gefällt das, die Transponder-Codes gefallen mir richtig gut.
Ja, aber ich glaube, dadurch, dass sie halt nur einmal verwendbar sind, mal unabhängig davon, ob du jetzt dabei bist oder nicht, ich glaube, ein Punkt. Ich glaube, das ist
Es ist halt ein Jam. Du hast einmal einen Jam. Ich würde auch sagen, es ist ein Punkt, deshalb 1,5. Ja?
1,5 bin ich dabei. Bin ich
0 Punkte ist auf keinen Fall.
Nee, 0 Punkte nicht. Also dafür ist es schon irgendwie cool oder zu cool. Also ich glaube, auch 0 Punkte soll ja nichts mehr kosten, glaube ich. Also so gut wie nichts mehr. Nee, ich denke, 1,5 habe ich jetzt eingetragen. Das ist super. Ja, nehmen wir so mit.
Genau, lassen wir es so stehen.
Cool. Und jetzt sind wir auch, glaube ich, voll mit der Zeit. Ich glaube, ich weiß nicht, wie lange wir jetzt aufnehmen. Ich habe leider den Timer nicht genommen. Aber ich glaube, wir sind jetzt so bei bald
2 Stunden haben wir, glaube ich, gerade schon. Ne?
Das könnte ungefähr hinkommen. Ich weiß nicht genau. Aber ich denke, wir sind ja eh fertig jetzt auch hier mit Django's Slave One. Ich freue mich auf diese 2 oder auf diese 4 Schiffe, die jetzt ja noch kommen. Da freue ich mich schon sehr drauf, weil sie halt einfach mal wieder ein bisschen mehr für alle Fraktionen mitbringen. Beim V-Wing sind es TIE Fighter oder TIE Upgrade Karten. Hier sind es Scum Upgrade Karten. Finde ich eine coole Idee, dass man da einfach versucht, die alten Fraktionen dann noch mal so ein bisschen zu unterstützen. Selbst wenn du dir halt dann irgendein Schiff kaufen musst. Aber letzten Endes kriegst du jede Karte irgendwie auch für kleines Geld irgendwoher, glaube ich.
Ja. Ansonsten, ja, dann würde ich sagen, können wir es prinzipiell beschließen für heute?
Ja.
Wenn du nichts mehr hast. Hätte ich einfach nur noch eins, auch wenn es wahrscheinlich nicht gehört wird, Fantasy Flight Games, vielen Dank. Danke für das tolle Spiel und für die tolle Arbeit, die ihr daran geleistet habt.
Ja.
Auch wenn es vielleicht keiner hört, aber trotzdem, vielleicht hören sie es ja und vielleicht freut sich ja nur einer kurz drüber, dann ist es das schon wert.
Das ist richtig. Und wir hoffen halt einfach, dass das, was Fantasy Flight angefangen hat, dass es einfach mit AMG genauso weitergeht. Vielleicht ein bisschen noch verbessert.
Genau, und der kleine Wunsch, liebe Freunde bei AMG, macht ein Rebellenschiff, bitte. die Spieler brauchen mal ein neues Rebellenschiff.
Ja, vielleicht kann man ja doch mal wieder die Legends auspacken. Ich glaube, da hat Disney was dagegen, aber das wird
nichts. Nee, da kommt mit Sicherheit was, da findet sich immer irgendwo etwas und das wird schon.
Ja,
vielleicht kommt ja tatsächlich hier Solo 2, ne?
Ja, eine Möglichkeit und auch in The Mandalorian, auch wenn wir jetzt aktuell, wir sind ja immer noch in der Phase zwischen Imperium, Rebellen und First Order Widerstand. Das heißt, wir sind irgendwo dazwischen. Wir haben X-Wings gesehen. Es könnte passieren, dass vielleicht da noch ein Schiff kommt. Ich habe keine Ahnung.
Einfach irgendwo noch so einen alten Rebellen treffen, der nicht so viel, sag ich mal, Bock hat auf die neue Republik. Und dann könnte man dem sein Schiff noch nehmen. Auch das ist möglich. Ne? Es ist noch viel Spielraum, das Universum ist groß. Und von daher
würde ich sagen, beschließen wir es, wie du es gesagt hast, an dieser Stelle. Vielen Dank fürs Zuhören und wenn ihr Anmerkungen habt, ihr wisst Bescheid, es gibt die ganzen Social Media Möglichkeiten, über die ihr uns kontaktieren könnt, die findet ihr alle gesammelt in den Shownotes dieser Folge und dann würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal, vielleicht mit den neuen Punkten, je nachdem.
Bleibt gesund, passt auf euch auf,
so ist es,
passt aufeinander auf und wir freuen uns aufs nächste Mal mit euch.
So ist es. Lasst euch gut gehen. Bis dann.
Tschüss.
Tschüss.